was ein Stress die ganze Zeit. Herzlich willkommen, Anycast, hier Folge 9, nämlich Jubiläumsausgabe. Und ich bin Renke Brun und bei mir ist, auch wenn er zu spät da war, Dennis Morhardt.
Moin, moin.
Guten Morgen.
Hey, ich war im akademischen Viertel Extended Plus da.
Ach so, die akademische Halbe.
Ja.
Ah, ich habe hier meinen Stuhl mal auf Podcast-Mode umgestellt.
Jetzt quietscht
er nicht mehr so doll wie letztes Mal. Ich habe hier nämlich einfach dieses, weißt du, die Feststell, das Raste-Ding
ja.
Jetzt eingerastet. Warum quietscht er jetzt nicht mehr? Was soll das? Ich mag das nämlich nicht so gerne, wenn das eingerastet ist, ehrlich gesagt. Und deshalb bin ich gerade ein bisschen hier, fühle ich mich ein wenig wie auf dem Karussell.
Tja.
Dennis, was hast du denn gemacht die letzten Tage?
Nix.
Ist irgendwas passiert eigentlich?
Nicht, dass ich wüsste.
Wir haben nicht mal einen neuen Bundespräsidenten.
Nee, der wird erst am 28. gewählt.
Nee, am 18.
18., sorry.
Ja, du kommst auch, also so geht's ja nicht.
Ich komme sowas von...
Immer diese Falschinformationen hier, mit denen die Leute dann...
Wobei ich in letzter Sendung gesagt habe, es wird 18. und mir wollte ja keiner glauben. Der Lokus hat ja behauptet, es wäre der 17.
Ja, stand ja auch noch nicht fest. Also man hat ja noch drüber geredet, was man da...
Genau, deswegen sollte man nicht auf den Lokus vertrauen.
Du kannst natürlich schon mal ins erste Thema einführen... Und so ein bisschen erzählen, was denn da los war. So wie ich das sehe.
Wir machen noch ganz kurz Wolf. Weil da gibt es eine nette.
Nochmal Wolf. Ja, aber ja,
das
okay.
Das letzte
ja,
Mal.
Damit na, ist aber das du kannst Kapitel? Ja schon mal im Themenblock neuer möglicher Bundespräsident zusammenfassen. Ja. Dann ist es nicht nochmal Wolf. Dann wäre es das fünfte Mal gewesen. Ich möchte eigentlich nur noch einmal, ein fünftes Mal dann über den Herrn Wolf berichten. Nämlich dann, wenn sein Verfahren gegen Geldauflage in Höhe von irgendwie 500 Euro an die Kinderkrebshilfe oder so eingestellt wurde.
Ja, aber die Geschichte ist einfach zu geil. Das ist halt mega Ironie des Schicksals, des Lebens. Da hat das Universum da ordentlich zugeschlagen. Wie die FAZ berichtet, oder was die FAZ, oder wie der halt Laden heißt, der tödliche Vermerk unter dem Artikel.
Und zwar aber FAZ.net und nicht die gedruckte, oder?
Doch,
oder hat die gedruckte auch?
Das war die gedruckte, ja.
Die habe ich ja gerade abonniert.
Aber ich glaube, es war die...
Möchte ich mal hier, ne? 12 Wochen Studi-Abo, 40 Euro.
Ich bin Schüler, ich krieg's den ja kostenlos.
Das ist ja ekelhaft. Hört man das eigentlich nachher auf der Aufnahme, dass hier ständig die Feuerwehr langfährt? Das finde ich, aber mach weiter.
Ja. Auf jeden Fall...
Ach, Entschuldigung, ich muss nur kurz sagen, ich kriege einen so einen Rollkoffer geschenkt dazu. Super, ne? Guter Deal.
Jetzt, da kannst du das Altpapier rausschleppen, oder?
Ja, zum Beispiel.
Auf jeden Fall, das war in der Sonntagsausgabe. So, der Titel. Und gibt's aber auch online. Und es geht um Folgendes, der tödliche Vermerk, und zwar hat der Herr Peter Hinze, der war ja eine Woche vorher, vor seinem Rücktritt, der war ja am Freitag, vor einer Woche, dann quasi der Sonntag davor, war er ja bei Günther Jauch. Und dort hat er dann mal...
Der Hinze, nicht der Wolf. Also
der Peter Hinze.
Der Wolf ist zurückgetreten.
Und genau. Ja. Eine Woche, der Sonntag davor, da war Peter Hinze, der ist aktuell Wirtschaftsstaatssekretär. Der war mal Generalsekretär unter Kohl und ist Pfarrer.
Noch ein Pfarrer?
Ja, ist Pfarrer.
Das ist ja hier...
Das ist ein Gottesstaat.
Das ist ja was für Fefe.
Ja, auf jeden Fall hat der ja in der Sendung ja mit Herzblut den Wolf verteidigt.
Ja, das war einer der wenigen, der noch da für ihn gesprochen hat. Ne? Also
genau.
Der Rest ist ja schon relativ zeitig, haben die ja sich nicht mehr getraut. Völlig zu Recht.
Ja, der hat natürlich, was er erzählt hat, das war viel Dampflauderei und ist ja nichts bewiesen und tralala. Und er ließ in einem Nebensatz fallen, es ging ja um die Filmbürgschaft von dem Grunewald.
Und unter anderem jetzt.
Genau, und es ging dann explizit darauf, da hat er dann im Nebensatz erwähnt, ja, aber es gäbe ja ein Aktenvermerk, wo der Wulfen extra hingewiesen hat, erkenne ihn und bitte um vorsichtige, also um wirklich detaillierte Prüfung. Das hat der Wolf als Aktennotiz in grüner Schrift draufgeschrieben auf den Bericht seiner Abteilung da und dann das zurückgehen lassen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Das Besondere ist aber, dass dieser Hinweis von Hinze die Staatsanwaltschaft interessiert hat, weil sie dieses Dokument natürlich nicht hatte, weil sie nicht ermitteln konnte bisher, das Verfahren einzuleiten. also einen Anfangsverdacht zu bejahen.
Sag mal, ist hier eigentlich ein Großbrand oder was passiert hier? Ich muss mich entschuldigen, aber ich wohne hier an der Straße, so ein bisschen ein paar Meter hoch, ist irgendwie so eine Feuerwehr, so ein Feuerwehrhaus, so eine Feuerwehrhausattrappe und da fahren ab und zu Autos raus, die machen Tatütata. Und wie ist das? Also so schlimm ist nie. Ist heute irgendwas Besonderes? Ist doch Freitag ganz normal.
Ja, vermutlich irgendwas
halt. Ja, in Göttingen, genau. In Göttingen, genau.
Ja. Auf jeden Fall, ja, dieser Hinweis von Hinze hat die Staatsanwaltschaft neugierig gemacht. Und darauf haben, und wenn man dem Artikel glauben mag, was ich jetzt mal tue, weil mir die Story gefällt, hat die Staatsanwaltschaft deswegen das Verfahren eingeleitet.
Ja.
Das ist geil, weil.
Und zwar hat man jetzt auch irgendwie, dann ist auch irgendwie so halbwegs rausgeleakt zwischendurch, was denn nun wie ich da.
Genau, es handelt sich tatsächlich, dieser Vermerk ist auf einem Bericht, der 2 Jahre nach der Vergabe der Filmbürgschaft aus der Abteilung der Medienförderung kam. Und da war es ein Bericht über den Stand der Filmbürgschaften und so. Und da hat ihm in der Abteilung geratet, ey Leute, Herr Chef, das nützt nichts, das sollen wir lieber einstellen. Und dann hat Herr Wulff halt draufgeschrieben, ja, aber nein, das geht nicht. Und gerade in Sachen Grunewald sollte man große Zurückhaltung halten, weil ich da befreundet bin. Und bitte weiterprüfen und bitte weitermachen damit. Mit der Filmförderung.
Irgendwie so bitte prüfen, irgendwie so einen komischen Vermerk hat er da.
Genau, mit grüner Schrift.
Ja.
Damit ist auch tatsächlich auch, weil er ist irgendwie der Einzige, der mit grüner Schrift Vermerk auf Akten drauf kritzelt, deswegen weiß man auch, dass er es war.
Ah, okay. Das hatte sich mir so noch gar nicht eröffnet.
Aber ja, es war grüne Tinte, das war auch so ein Hinweis.
Ich will auch grüne Tinte haben. Muss man anscheinend nur Ministerpräsident werden. Ja, und dann, ist das ja eine Gruppe aus, ich glaube, 4 Staatsanwälte sind da in der, das
genau.
Ist Korruptions- und sonst was.
Genau, das ist ein erfahrener Staatsanwalt gewesen und die haben irgendwie 2 Wochen lang gegrübelt, ob sie es machen sollen oder nicht.
Genau, Oberstaatsanwalt irgendwas, der da diese Gruppe, diese Ermittlertruppe in der Staatsanwaltschaft leitet und die haben dann gesagt, naja, müssen wir tun. Denen war natürlich auch klar, dass sobald sie die Aufhebung der Immunität beantragen, dass der Wulff dann zurücktreten muss. Oder beziehungsweise, dass sie ihn damit abgeschossen haben. Das war natürlich, das waren die da wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger.
Und aber der Hinze hat halt irgendwie den entscheidenden Hinweis gegeben.
Ja, ziemlich, ja, wie nennt man das?
Das ist Ironie des Lebens, weil er war irgendwie der größte Verteidiger und hat ja ganz groß hochgehalten, dass der Wulff unschuldig sei.
Ja, er hat ja auch noch gerade damit argumentiert.
Genau.
Dass er sozusagen draufsteht, naja, hat er draufgeschrieben, also da muss man jetzt genauer prüfen, weil mit dem bin ich ja befreundet, damit das hier nicht irgendwas genau. Aussieht. Das war natürlich nicht der Fall, das sollte der Vermerk nicht bedeuten. Ich weiß nicht, hat der Hinze das nicht gewusst? Hat er das nur halb gewusst sozusagen? Oder hat er da einfach gelogen in der Hoffnung, dass da niemand genauer nachschaut?
Keine Ahnung, das muss man ihn fragen, der ist ja abgetaucht, wie ein U-Boot.
Ja.
Nach der Sache. Den sehen wir erstmal ein paar Monate nicht.
Ist ja auch Christdemokrat.
Ja.
Da äußert man sich ja auch nicht zu jüdischen Vermächtnissen oder schwarzen Koffern oder so. Das ist ja, denn da gibt man ja sein Ehrenwort.
Ja.
Das machen ja alle. Hat auch der Kohl gemacht, nicht nur dieser Nichtschwimmer da in Genf.
Der kommt aus Schleswig-Holstein.
Ja, aber in Genf.
Ach so, ja.
Ne? Ja. Hatte die letzte Ölung mit dem Whisky. Obwohl er ja gar kein Whisky-Trinker war. Ja.
Ja, am Ende war es eh der Mossad.
Ja, es ist immer der Mossad. Immer. Ja. Und das hat jetzt aber diese ganze Sache dazu geführt, dass wir einen neuen Bundespräsidenten brauchten. Das war ja auch schon letzte Woche klar.
Genau, da haben wir ja angestoßen zu.
Ja. Und dann haben wir ein bisschen drüber geredet und sind zu dem Schluss gekommen, Lothar Matthäus wird's.
Richtig.
So, und? Haben wir recht behalten, oder?
Nein, leider nicht. Hm.
Verdammt.
Müssen wir enttäuschen. Und zwar wird es Joachim Gauck.
Ja.
Das war ein, sagen wir mal, spannender Sonntag.
Naja, also nachdem Sigmar Gabriel mal wieder die Klappe nicht halten konnte und irgendwo in ein Mikro geplappert hat, naja, das muss jetzt der Gauck machen, war eigentlich schon klar, dass es der Gauck wird. Also
ja.
Zumindest war das so, wie ich das wahrgenommen habe.
Genau, ja. Also es war so, dass es war so Hochgepoker und die Frau Merkel hat ihre Italienreise abgesagt und Sonntag war dann irgendwann um 15 Uhr Platz.
Das hatte sie aber vorher schon, das
genau.
Hatte sie schon, als,
genau.
Als sie wusste, dass der Wulff zurücktritt.
Auf jeden Fall war dann am Sonntag um 15 Uhr irgendwann die FDP dran und hatte irgendwie Präsidium und hat da beschlossen, ja, wir wollen den Gauck. Und das haben sie nicht erst der Kanzlerin gesagt, sondern erst der Presse.
Ich möchte übrigens mal kurz noch einwerfen. Der Matthäus hätte sogar Zeit gehabt, denn er ist im September 2011 als Trainer der bulgarischen Fußballnationalmannschaft entlassen worden. Das heißt, der hätte auch noch Zeit gehabt.
Ja.
Tja.
Und bis zum Weltuntergang, das ist ja...
Man lässt ja Spitzenpersonal, lässt man ja in Deutschland immer, ne? Das hat ja auch schon der Joe Ackermann gesagt, sind ja alle so schlecht bezahlt hier, das will ja auch gar keiner machen. Ja, das hat jetzt in sich vielleicht keinen Sinn gemacht, aber in meinem Kopf schon. Ja, jetzt wird's der Gauk. Wollen wir da eigentlich so groß drüber reden? Ich weiß nicht,
nee,
ich
will also
mal sagen, dass ich den Gauk doof finde. Wir können ein bisschen, was ich interessant war diese Sache, die dann im Netz nachher passiert ist. Ja, auf einmal bildeten sich da Fronten heraus, das hatte ich vorher nie.
Also, war so geil. Also am Sonntag selber gab es dann eine Welle, an der ich beteiligt war, die Gauks Aussagen seit seiner Nominierung beim letzten Mal mal so ein bisschen auch rausgepickt haben und zusammengefasst haben.
Ja, da gab es nämlich so ein Pad.
Nein, das war später. Also erst gab es so ein paar Tweets von Ein Augenschmaus und mir nach dem Motto, ich habe geschrieben, Gauk findet Sarrazin und noch irgendwas dufte, VDS, findet die linken Überwachung gut und findet die Occupy-Bewegung albern. So, toller Präsident. Das wurde irgendwie 150 Mal retweetet. Und es gab eine Welle erstmal. Mal abseits davon, was da jetzt der Wahrheitsgehalt ist. Die zweite Welle war.
Ich möchte hinzufügen, dass du es natürlich nicht alleine warst. Ja,
ja so. Natürlich. Die zweite Welle.
Wollen wir uns mal hier nicht selbst überschätzen. Wir haben zwar irgendwie 3 Trillionen Hörer pro Sendung, ja, und auch heute scheint schon wieder halb Deutschland im Livestream, den Livestream zu verfolgen. Wir haben ja auch keine Konkurrenz, ne? Die Fanboys senden heute ja nicht live.
Ne.
Ja. Also du ganz alleine hast.
Ich ganz alleine.
Hast eine Lawine losgetreten. Eine, die durchs Internet geschallert ist, ja, und hast versucht, auch mal eine Debatte loszutreten. So macht man das ja. Man tritt ja auch mal Debatten los.
Genau, ich wollte provozieren, wenn
du. Ja, du wolltest natürlich nur, genau.
Provozieren, ja.
Ich wollte, ja, hat natürlich super geklappt, weil die ganzen Rechten sind aus ihren Löchern gekommen. Nee,
die ganzen, Rechten, ja.
Siehst du? Rechten, ja. Hab ich mitgedacht.
Die zweite Welle war dann am nächsten Tag, dass sich die alte Holzmedienpresse gedacht hat, boah, das Netz hat sich gegen Gauk verschwört, dann ihm böse gemacht, jetzt hauen wir dem Netz eins aufs Maul. Das war die zweite Welle. Die dritte Welle war dann die, also insgesamt kann man sagen, es gab dann am Sonntag halt so wirklich, wo Gauk zum Teufel gemacht wurde, am Montag wurde er zum Heilsbringer erklärt und die Wahrheit liegt halt irgendwie dazwischen.
Nö.
Doch.
Nö.
Naja, mit der Sarrazin-Sache war jetzt, naja, ist geschenkt.
Naja, gut, also, da muss man schon, ist natürlich klar, dass er nicht gesagt hat, der Sarrazin, sein ganzes Buch ist super und dufte, sondern hat ihm ja gesagt, er hat Mut.
Genau.
Aber der Sarrazin hatte natürlich keinen Mut, weil der natürlich genau wusste, in was für eine Kerbe er da reinschlägt, dass er die Bild-Zeitung auf seiner Seite hatte. Das heißt, er wusste so oder so, ihm wird danach von allen rechtskonservativen Seiten irgendwie der Arsch gepudert, deshalb hatte der keinen Mut. Ja, und das ist auch eher, das war ja ein Paradebeispiel von Spaltung, was der Sarrazin betrieben hat, ja. Und ich kann auch keinem Spalter Mut attestieren, egal wie seine Aussage ist.
Naja, mal abseits davon, dann gab es ja noch andere Aussagen. Aber
die wollen wir jetzt nicht alle durchgehen,
oder? Nee, aber insgesamt kann man sagen, dass der Gauk einfach ein neoliberaler, konservativer Arsch ist. Punkt. Zusammengefasst.
Ja, ob er jetzt ein Arsch ist, vermutlich.
Naja, irgendwas mit der Oder-Neiße-Grenze schwafelt, dass die Russen das zementiert hätten und das ja alles auf dem Rücken der Deutschen und so war.
Stimmt. Das fand ich auch ein bisschen
befremdlich. Also ich hatte es ja so, dass jemand, der die Oder-Neiße-Grenze nicht akzeptiert, auf dem Grund der Oder gehört, Feierabend. Das gilt für Frauen, die Menschenrechtsbeauftragte bei der CDU sind und auch für Präsidentenkandidaten.
Ich war ja neulich in Frankfurt.
Oder?
Nee.
Mein.
Im richtigen Frankfurt. Und hat Erika ja auch ihren Wahlkreis.
Ja.
Und sie war auch da.
Ach.
Ja. Aber wir haben uns nicht gesehen.
Keine Eier?
Wir waren an unterschiedlichen Orten in Frankfurt.
Ach so.
Ich habe das nur, ich fand das nur gerade irgendwie in dem Moment, als ich gesehen habe, dass sie da irgendwo in Frankfurt ist, fand ich das lustig.
Dann aber noch zwei so Anekdoten. Sarrazin zu Gauck hat ihn gelobt und hat ihn ja ganz toll gefunden.
Das, ja, das musste er auch, weil Sarrazin ist ja auch mutig,
Gauck. Richtig. Dann noch, das Einzige war, dass die PE News, die Political Incorrect, also diese Nazi-Postille im Netz, auch Gauck gefeiert hat.
Ja, natürlich. Das müssen die ja auch.
Richtig. Damit haben wir dann auch...
Die Frage ist natürlich nur, ob man die überhaupt erwähnen sollte in der Sendung, weil eigentlich...
Ich wollte es nur hinweisen.
Ja, naja.
Man kann ja in eine Richtung gehen hier.
Mir ist so eine Sache aufgefallen, die ich gleich am Ende nochmal anbringen kann, aber... Oder eingefallen, besser gesagt. Interessant waren noch diese beiden Artikel, einmal, ich glaube, was der Spiegel, ja, dass es Merkels größte Schmach sei, dass der Gauck jetzt Präsident wird, weil sie ja, Spiegel Online war es ganz genau, haben dann geschrieben, naja, die FDP hätte halt sonst halt die Koalition platzen lassen, das war ein Zugeständnis an die FDP, das hat die FDP gemacht, juhu, danke FDP, keine Ahnung. Und dann gab es dann noch diesen Artikel im European, war der, glaube ich, da mag man mich korrigieren, wenn das falsch ist.
Hättest du es verlinken können im Pad?
Ja, hätte ich da vorher dran gedacht, hätte ich das tun können, das ist richtig, fällt mir aber jetzt gerade erst ein. Und der sagte im Prinzip, dass es Merkels Meisterstück war, dass sie den Gauck da jetzt noch zum Bundespräsidenten macht. Und ich bin eigentlich eher...
Der Merkel ist es egal, Feierabend.
Nee, ich tendiere eigentlich eher dazu, dem Artikel im European zuzustimmen. Ich hatte da auch mal eine ganz tolle Begründung für, die mir jetzt irgendwie entfallen ist. Es macht aber nichts. Hauptsache mal die Meinung rausposaunt.
Ja.
Und dann... Nee, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ach nee, doch, was ich sagen wollte, wo wir gerade schon bei der FDP sind.
Jetzt willst du nicht mit der Ampel anfangen, oder?
Nee, ja, das ist ja eh noch das Nächste. Jetzt kommen ja wieder alle her und fantasieren sich die Ampel daher. Also mal Leute, ganz, ganz vorsichtig, ja.
Die FDP liegt bei 2% und ich...
Ja, erstens das und
mit Spitzenpersonal ist keine Ampel zu machen. Feierabend.
Ja, auch mit der ganzen politischen Ausrichtung.
Nee.
Also wo sind da Schnittmengen, ja? Jetzt sehen wir einfach mal die ganz großen Themen, ja? Die SPD und Grüne, die wollen ja unbedingt zusammen gemeinsam haben. So das Mindestlohn, FDP, never ever. So,
Bürgerversicherung,
FDP, never ever. Die wollen ja tatsächlich, das hat der Westerwelle ja noch irgendwie da auf den Weg gebracht, die haben ja mal auf dem Parteitag beschlossen, wir schaffen die gesetzliche Krankenkasse ab.
Ja.
Gleichzeitig aber, weil es darf ja keiner unversichert sein, führen wir eine Versicherungspflicht ein. Ja, sodass jeder sich in Deutschland privat versichern müsste. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann, was gibt's noch irgendwas Drittes?
Reichensteuer und sowas.
Ja, genau, die ganze Steuerpolitik. Die ganze Steuerpolitik. Das ist doch nicht, mit der ist doch keine.
Selbst Bildung ist da nichts. Und selbst ist kein Bundesthema ist, aber trotzdem ist nichts.
Da ist doch mit der überhaupt keine Übereinstimmung da. Da kannst du doch, also, naja. Wo wir auf jeden Fall gerade bei den Freien Demokraten waren, ich war gestern auf der Homepage der Nationaldemokraten und ich muss mal ehrlich sagen, die haben. Eine der schönsten, also so vom optischen Anblick her, Seiten aller Parteien in Deutschland. Das haben die gut gemacht.
Welche? Meinst du die NPD jetzt?
Ja. Das ist schön übersichtlich und schick und so und halbwegs modern. Das muss man ja auch mal, ne?
Wer ist denn Frank Franz?
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe nur nach dem Parteiprogramm geguckt, weil ich noch ein Seminar vorbereiten musste.
Erkennen, informieren, handeln, aha.
Ja, ich bin dann auch ziemlich schnell wieder gegangen, weil das widert dann doch schon ein bisschen an. Also das ist auch sowieso irgendwie das Ding, ja. Wenn die mal irgendwie Gründe suchen, ob die NPD jetzt tatsächlich verfassungsfeindliche Tendenzen an den Tag legt, kann man sich auch einfach mal deren Parteiprogramm anschauen oder einfach mal auf deren Homepage surfen, weil was da irgendwie geschrieben wird, ist so, also nur beim Überfliegen gestern habe ich irgendwie schon so zwei, drei Sachen gefunden, die eindeutig volksverhetzend waren. Aber das ist ja anscheinend
ihre E-Post. Ach, dann nutzt sie noch die Deutsche Post oder was? Oh Mann.
So.
Naja, auf jeden Fall.
Nee, das nennen die ja schon immer E-Post. Das hat mit dem E-Postbrief nichts zu tun. So, wir waren bei den Nazis, kommen wir zurück zu Gauck.
wir könnten eigentlich...
Ja, oder was?
Nee, wir hätten zur Nazi-Jägerin kommen können noch.
Zur Nazi-Jägerin? Ja, können wir.
Ist die bessere Überleitung, oder?
Ja, machen wir das. Mir ist auch egal.
Ja, ich will mich mit Gauck nicht beschäftigen. Ich habe gesagt auf Twitter, in 5 Jahren beschäftige ich mich
mit Gauck. Ja, ich habe jetzt gedacht, ich komme jetzt von Nazis zu Gauck und bringe noch irgendeine Null-Information über Gauck und dann hätte man trotzdem diese lustige Überleitung gehabt und sie hätte noch Sinn gemacht und ich habe sie nicht einfach nur aufgrund des Spaßes an der Überleitung getätigt. Aber, naja. Volker Pispers hat auch schon, als er das erste Mal, nee, gar nicht wahr.
Ja,
das war dann, nee, das war danach. Das war jetzt irgendwie, oder was, beim ersten Mal. Auf jeden Fall.
Das war 2010.
Hat er, genau, über den Gauck auch mal in seinen, wo ist das, WDR 5 oder so? WDR 3, 4,
oder WDR 2 oder 5?
712 Kabarett.
Aber dienstags immer.
Genau, immer wieder dienstags, also 2-Minuten-Stück, hat er auch mal über den Gauck gesprochen, sehr, sehr interessant. Obwohl er da ein bisschen, also sehr, sehr gutes Stück, obwohl er da auch ein bisschen sagt, naja, man die Occupy-Bewegung muss man jetzt irgendwie gut finden, das weiß ich nicht. Also ich finde die Occupy-Bewegung so.
Also gerade in Deutschland ist es irgendwie so Verschwörungssekten-Ding.
Ja, das und da sind auch einfach, ja, da hängen einfach so viele Esoteriker ab. Ist unglaublich.
Das zieht aber auch wie ein Magnet an, so ein Ding. Wenn du überall in der Welt Occupy-Bewegung irgendwie ordentliche Kapitalismuskritik und tralala, alles perfekt. Und in Deutschland hast du halt so, naja, so Esoteriker. Dann wird von der D-Mark 2 geschwafelt und so. Ja,
du meinst, wenn du, wenn man draußen auf Beton und Teer kampiert, dann zieht das Esoteriker an?
Ja.
Ah, okay. Das weiß ich nicht, ob das unbedingt ist, aber. Oder ist einfach nur das draußen schlafen. Esoteriker schlafen bestimmt gerne draußen.
Ja. Unter freien Himmel da.
Ja, genau.
Nee, wobei, das sind diese
Chemtrails.
Das ist auch doof.
Nee, aber in der Stadt ist ja der Smog und der bekämpft die wahrscheinlich, die Chemtrails.
Oder das, genau.
Mhm. So ist das. Du wolltest jetzt aber Nazis jagen.
Wollte ich?
Hast du gerade gesagt.
Ich habe mich zu dem Punkt nicht vorbereitet.
Tja, dann haben wir überhaupt einen Punkt?
Naja, die Linke hat so jemanden.
Ach so, ja.
Die Dame, die ich bisher vorher nicht kannte, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber sie hat, war es dem Kiesinger, eins gewischt und ihn als Nazi-Nazi bezeichnet. Das gefällt mir.
Als was? Als Nazi-Nazi?
Ja.
Okay.
Wie heißt die Dame denn nochmal? Das ist ja.
Klaasfeld?
Ja, mal sagen. Aber die wurde halt in einem Schnellverfahren für ein Jahr verurteilt, für einen Bau gesteckt dafür, für die Ohrfeige.
Was?
Das war in den 50er Jahren.
Wo bist du denn jetzt?
So, also, hier, um auf die vergangene Wikipedia, der Vergangenheit des Bundeskanzlers Kiesinger als NSDAP-Mitglied hinzuweisen, öffentliche Aktion, so, und auf dem CDU-Parteitag 68 auffeigte sie ihn, rief Nazi, 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 wurde darauf im beschleunigten Verfahren zu einem Jahr Gefängnis verurteilt und wurde nach 4 Monaten auf Bewährung umgewandelt. Tja, so geht's dann damals.
Jetzt verstehe ich das, was du meintest. Vorbereiten in der Sendung ist natürlich ganz
elementar.
Ja, macht man ja immer so.
Ach, aber sie gefällt mir, weil sie ein Kiesinger, ein Zwischen, das ist, kann man machen.
Ich möchte mal kurz zitieren, wo wir gerade irgendwie so bei jetzt gerade erst recherchieren sind und Dinge aus dem Internet vortragen. es gibt in der englischen Wikipedia die List of Spouses of German Presidents and Chancellors, also die, wie heißt das denn? Die Partner der deutschen Präsidenten und Kanzler. Und daraus möchte ich einfach mal willkürlich zitieren. Bettina Wulff, Eva Hitler. So. Vielen Dank. Ja, lass das doch einfach mal unkommentiert stehen.
Ich hab's nicht kommentiert.
Doch, du hast gesagt.
Nein, ich hab mich verschluckt auf meinem Wasser.
So. Ja, haben wir noch einen Wunsch? Cool fände ich ja, wenn die jetzt, wenn der jetzt auch noch crasht. Wenn die jetzt auch noch irgendwas über den ausgraben und der jetzt einfach nochmal einen Bundespräsidenten verlieren. Weil ich glaube, dann würde nämlich auch irgendwann die Diskussion anfangen, brauchen wir überhaupt noch einen Bundespräsidenten?
Die gab es jetzt schon und es gab
gute Gründe dafür. Ja, die gibt es ja immer unterschwellig so ein bisschen. Da wird dann im Feuilleton der Fatz ein bisschen geschwafelt. Nee,
selbst hier Verfassungsviecher haben dazu was gesagt.
Ja, aber guck mal, aber trotzdem sind das Debatten, die finden im Feuilleton der Fatz statt. Und wenn ich ich habe die jetzt ja gerade abonniert, ja, dann lese ich da immer Artikel und denke mir auch, das ist ja schön und was ein erheiternder, was auch mal für ein neuer Blick auf irgendwie ein altbekanntes Thema und das ist ja ganz schön, sich das mal durchzulesen, ach, und man ist erfreut und wie links die FAZ doch ist und wie oder wie liberal die FAZ doch ist und man fängt da an zu schwärmen und dann schlägt man irgendwie am nächsten Tag den Wirtschaftsteil auf, der davor ist, und dann kriegt man einfach das kalte Kotzen. Ja? So jetzt in den letzten Tagen einfach nur mich einfach nur daran zurückdenke, was ich morgens nur überflogen habe an Theken, so ist von wegen Mindestlohn scheiße, Kombilohn ist das überlegene Modell, das sehen wir jetzt ja gerade, bla bla. Leiharbeit ist super. Ja, das war noch der Riesenhit, ja. Dann war da ein Artikel, der hat die Leiharbeit total abgefeiert und gleichzeitig lag eine Broschüre der IG Metall bei, der FAZ, ja. Arbeit auf Abwägen, Zahlen, Daten, Fakten zur Leiharbeit in Deutschland. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen lustig, aber trotzdem ist es einfach ekelhaft, was da im Wirtschaftsteil steht.
Ich hatte mal.
Und der Wirtschaftsteil ist, um meinen Punkt zu machen, der Wirtschaftsteil ist, das ist ja der wichtige, der gelesen wird, so. Der wird referenziert und keine Ahnung was.
Also ich hatte mal drei Wochen, das Handelsblatt abonniert. Probeweise. Ich hatte eben morgens keinen guten Morgen.
Ja.
Das ist, also, was für Schund, also, ich kann es verstehen. Tja, also zu Gauck bleibt einfach nur zu sagen, in 5 Jahren sehen wir uns wieder. Dann
ja, wirklich 5? Warum nicht eher? Kann man nicht irgendwas, hat er nicht? Der hat doch, war doch bestimmt auch EM.
Nein.
Obwohl, wenn das war, hat er seine eigenen Daten ja wahrscheinlich schon längst.
Also die Geschichte hier mit dem großen Bürgerrechtler war ja auch so eher so, kann man vielleicht unter kritisch beurteilen, weil er hatte ja aus Reisebefugnisse, er konnte ja nach Westdeutschland mit seinen Kindern reisen. Das gewährt die DDR-Führung ja nicht zu einem kritischen, oder?
Naja, ich meine, beim Biermann haben sie es ja auch gemacht und haben ihn dann einfach, als er in Westdeutschland war, ausgebürgert, Flux. Ich kann nicht mehr zurückkommen. Also,
ja, aber es war
da hat die DDR ja schon immer so ein paar Tricks drauf gehabt, ja. Das war nicht so, dass die nur Freund nach draußen haben, also in Westen haben reisen lassen. Das finde ich jetzt nicht so ein Riesenargument dafür, dass er irgendwie.
Die beste Verschwörungstheorie war ja immer noch, die ich irgendwo gelesen habe, oder es war ein Bild oder so, dass Gauck, dass Merkel deswegen nur eingeknickt ist, weil sonst Gauck gedroht hat, die IM von Frau Merkel rauszuholen.
IM Erika. Ob das wohl nochmal rauskommt, wenn sie abtritt irgendwann? Ob das wohl irgendwann.
Also die Akten von Kohl sind, glaube ich, auch noch nicht offen, oder?
Ja. Die Frage ist ja, gibt's da überhaupt Akten? Weil die Akten sind doch halbwegs öffentlich. Ich weiß nicht, wie der Zugang zur
Stasi-Unterlagen. Gerade zu Frau Merkels Akten meine ich gelesen zu haben, dass die beschränkt sind, dass die eingeschränkt sind.
Du meinst.
Das selbst Wissenschaftler.
Ja, aber das ist ja.
Hä? Weil es irgendwie so einen bestimmten Paragraphen gibt und so, die schießt mich tot. Also müsste man genauer nachgucken.
Hier, Chat. Weiß das jemand? Guck mal nach, ich sehe doch hier den Heilmann da im Chat, der weiß ja sowas immer.
Ah, direkt erstmal auf pinust.net kommen.
IM Larve lese ich hier. Stimmt, man könnte eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz machen. Das wäre natürlich mal interessant. Obwohl man da ist, das natürlich keine einfache Anfrage, weil da muss ja jemand im Archiv wirklich nachgucken, da muss man bestimmt Geld für bezahlen. Könnte man mal crowdfunden. Naja.
Na, erst müssen sie dir eine Kostenauskunft geben und dann kannst du entscheiden, ob es machst oder
nicht. Das müssen sie nicht. Wenn du reinschreibst, bitte geben sie mir vorher eine Kostenauskunft. Ja, bevor sie mir das zuschicken, dann. Aber ansonsten können sie es zuschicken und sagen, hier übrigens 3000 Euro, vielen Dank.
Da gibt's doch eine Deckelung, oder?
Nur bei, guck mal, wenn du rülpst, ja, das habt ihr jetzt gehört, hoffentlich.
Ich hab nicht gerülpt.
Ja, was war das denn? Ich mach mich hier immer leise.
Ja? Und man hört es trotzdem.
Und dann, anstatt dass du einfach weiterredest, lässt du mich ins offene Messer fallen, rennen. Und du rülpst einfach so ins offene Mikrofon und versuchst es dann mit.
Gar nicht. Ich rede einfach weiter.
So. Eine Deckelung, ja, diese kleinen Anfragen, die so möglich sind, so von wegen hier, ich nehme mal PDF und schmeiße dir per E-Mail rüber und so, da dürfen sie kein Geld von nehmen.
Ja, okay.
Und ansonsten eine exakte Kostendeckelung, das kann ich mir kaum vorstellen, weil stell dir mal vor, du forderst jetzt irgendwas an, was, keine Ahnung, bergeweise Daten sind, die aus den 50er Jahren stammen oder so, und da muss wirklich jemand ins Archiv und das alles kopieren und dir dann zuschicken oder so. Ja, kann ich mir ja kaum vorstellen, dass da irgendwo eine Deckelung eingezogen ist. Zumal das Informationsfreiheitsgesetz ja sowieso sehr
wischiwaschi.
ja, nicht wischiwaschi. Das ist schon ein Fortschritt. Ich finde das ist schon ganz gut. Aber sag mal, es könnte besser sein.
Alles könnte besser sein.
So. Jetzt wird mir hier gerade der Paragraph 13 USCG.
Was ist denn das?
Umsatzsteuergesetz genannt.
Das ist ein anderer? Nein.
Ja, was sollen wir
damit? STUG? Nein, das ist doch nicht das Steuerumsatzgesetz.
Hä?
Das ist doch nicht das Umsatz hier.
Ach, Entschuldigung. Ja, STUG, ja. Mhm.
Was ist das denn?
Ich war beim STUG ist das. Ach so, Stasi-Unterlagen, ja.
Mhm. Ah.
Das macht Sinn.
Was sagt denn der Paragraph 13?
So, das ist das Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. So. Und Auskunft von Betroffenen und Dritten, Auskunft, Einsichtnahme und Herausgabe, also Betroffenen. Sag mal was, ich muss das jetzt
hier lesen. Weiß ich nicht. Ja, also ich lese es ja hier im Chat, dass es einfach nur sagt, dass wenn für Dritte wird die Auskunft nur erteilt, wenn das dafür erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem vom Antragsteller geltenden gemachten Informationsinteresse steht.
Ah ja. Ja gut, aber das, ich meine, wenn du da jemanden hast, ja, der der Bundeskanzlerin ist. Was ist das hier? Wer sitzt noch höher in der Staatsrechtshierarchie? Der Bundespräsident?
Nein, also Platz 1 ist Bundespräsident, dann kommt der Bundestagspräsident, ja. Dann kommt Frau Merkel, dann kommt Herr Voskuhle im Protokoll.
Ah, okay. Gut. Ja, und dann Platz 3 auf jeden Fall. Da ist doch wohl da ist mein Informationsinteresse, also das ist ja größer, kann es doch gar nicht sein, oder?
Ja, aber irgendwie.
Zumal im ganzen Osten, ja, wird jeder verdammte neue Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und auch in Rundfunkanstalten, ich glaube, es ist sogar in Westdeutschland auch ganz lange so gewesen, wird überprüft, ob du Stasi-Vergangenheit hast, ja. Aber wenn du Bundeskanzlerin wirst, dann ist das irgendwie so, ja, nee, weiß nicht. Ja. Und dem Gysi werfen sie es immer wieder vor und der klagt dann immer wieder dagegen und dann.
Behält recht,
ja. Auch alles lustig. Ach ja.
Tja.
Gut. Kommen wir aber doch mal zu anderen Themen, die nicht ganz so niederschmetternd sind. Es gibt jetzt einen DNA-Decoder für die Handtasche. Und zwar läuft der über USB. Ja? Du schmeißt da ein Stück Hautfetzen oder so rein. Ja.
Im Zweifel reinrotzen.
Ja, und dann kann der da ein bisschen die DNA dekodieren. Und zwar, den steckst du einfach in den Rechner, aber brauchst wahrscheinlich eine bestimmte Software oder so.
Ja.
Aber kostet $900.
Was ist preiswert?
Ja, das geht. Also der ist auch nicht, der kann auch irgendwie nicht der ist jetzt noch nicht, das ist jetzt noch nicht so.
Hochrechnung, ne? Ist noch nicht die höchst, was machbar ist.
Genau, also die Technik ist sicher noch verbesserungswürdig, aber das zeigt natürlich schon mal, dass das jetzt, also du kannst dir so ein Ding für einen Heimgebrauch, kannst du dir so ein DNA-Decoder-Ding-Gerät zulegen, was du über USB, das muss man sich mal vorstellen, über USB,
nicht mal Firewire haben sie genommen.
Strom versorgst und direkt an den Rechner anspielst und die dann da dekoden lassen kannst.
Also wir werden viele Hobby-Kriminologen entdecken, oder?
Ja, aber das ist ja gar nicht schlimm, sondern alle machen, weißt du, da habe ich nicht das Problem mit. Ich frage mich nur, wo sind wir denn in 30 Jahren? So.
Dass unsere DNA einfach öffentlich ist,
da und gibt's quasi
auf unserer Webseite steht.
Da gibt es doch diesen einen Film, wie heißt der denn noch? Wo der irgendwie geboren wird und der will irgendwie Astronaut werden oder so und darf aber nicht, weil schon direkt nach der Geburt wird die DNA sequenziert und decodet und nachgeguckt, hat der irgendwelche Krankheiten oder so und dann wirst du in so eine Klasse eingestuft. Du bist jetzt irgendwie nur der sonst was, der Arbeiter und
ja, solche gibt's viele, das ist das Problem.
Ach, aber das ist so ein ganz bekannter mit diesem einen Schauspieler. Oh Mann, hilf mir doch mal jemand.
Keine Ahnung.
Ach.
Also ich habe ein Buch gelesen. Brave New World. Da kommt es auch drin vor.
Nee, das so war das aber nicht. Wie heißt der denn nochmal? Ah, DNA. Ach, ich weiß auch gar nicht, wie man danach suchen könnte jetzt. Weiß auch wieder der Chat nicht, ne? Bist zu nix in der Lage. Ja? Gattaca, genau. Vielen Dank.
Der wollte ja gerade den Chat bashen.
Ja, ich wollte nur sagen, Chat habe ich gesagt, nee, ich wollte sagen, der Mohrhardt, ja, für alles zu haben, aber zu nichts zu gebrauchen, das wollte ich sagen. Genau, das ist der Film. Und Ich meine, das ist natürlich jetzt, das ist natürlich irgendwie so ein
Dammbruch.
Ja, das ist halt so eine Dystopie, die der Film irgendwie aufbaut, aber das erscheint gar nicht so unrealistisch. Nö, ja?
Gar nicht.
Man muss sich ja nur mal anschauen. Wir kriegen jetzt hier wieder biometrische Daten in Pässe und wahrscheinlich auch irgendwann in Ausweise und so. Wer hatte das denn irgendwie so vor, weiß nicht, 50 Jahren oder
dabei das
40 Jahren ist ja die Spanier, weil da
das ist genau, die Väter oder die Mütter des Grundgesetzes haben ja gesagt, der Fingerabdruck gehört nicht in den Ausweis, weil wir kein Nazi-Staat sind.
Ja, genau. Und ich meine, alleine schon, dass wir ein Ausweisdokument haben müssen, ja, wir müssen es ja nicht irgendwie mit uns rumführen, aber wir müssen ja eins haben, wir müssen uns zur Not ausweisen können.
Ja.
So. Und das heißt, entweder musst du einen Pass besitzen oder einen
Personalausweis.
Das ist ja auch schon dazu da, dass wir alle kontrollierbar sind.
Da finde ich halt die Engländer geil, da hast du eine ID-Card, also hast du keinen Personalausweis, sondern eine ID-Card. Das Geile ist, du kannst dir so viele ID-Cards machen, wie du möchtest machen. Das heißt, du kannst dir verschiedene Identitäten zulegen. Du musst dich natürlich behördlich registrieren, aber im Zweifel kannst du eine neue Identität machen. Und das finde ich schon geil.
Das hat natürlich was. Ja.
Weil du im Zweifel dann dich.
Obwohl das, ja. Ja. Also, ja, ist zumindest ist dann sozusagen der Missbrauch durch Dritte irgendwie ein bisschen vorgebeugt dadurch. Aber der Staat findet natürlich trotzdem raus, wer du bist.
Ja, ja, klar, weil du bist dann staatlich registriert immer noch.
Ja. Ja, das ist, ne, da geht's ja schon los. So. Und dann gibt's halt irgendwann dann werden uns einfach halt die.
Ja.
Ne, dann holen wir hier ein Blut, so, Baby, gib mal, guck mal.
Ach, nicht mal Blut, im Zweifel.
Guck mal,
Wattestäbchen im Mund.
Wattestäbchen im Mund, ja, der neigt zu Haarschuppen, ja, das heißt, den lassen wir nicht ins Fernsehen. Dafür kriegt er eine Sperre, ja. Der, keine Ahnung.
Es war.
Hat Neurodermitis, ja. Model wird auch gleich durchgestrichen, darf er nicht werden.
Es gibt die ZDF-Doku.
Schule kann man auch direkt festlegen, ja. Du bist jetzt hier Fabrikarbeiter und musst nur vier Jahre besuchen, ja.
Es gab den Film 2030 von ZDF, das ist so eine dreiteilige Doku.
Oh, das war ganz schrecklich.
Auf jeden Fall gab es da halt den Bereich der Gesundheitsversorgung. Da war halt die Utopie mit dem, dass du verschiedene Beitrittssätze hast und tralala, weil je nachdem, wie du gesund bist und ständig...
Das war keine Utopie, das ist eine Dystopie.
Ist mir doch egal, wer es... Nein, für mich ist das eine... Also ich...
Das ist für dich, du willst dahin, ja? Du willst dahin, es soll endlich unterschiedliche Beitragssätze geben, weil du bist ja genetisch derart vorbelastet, dass du diese und jene Krankheiten hast, oder was? Das ist doch nichts Erstrebenswertes. Das ist doch...
Nein, hab ich nicht gesagt.
Doch.
Nein.
Eine Utopie ist doch immer was Positives.
Ach, scheiß Duden. Mir auch egal. Du hast keinen Duden hier.
Nee, das darum geht's mir gar nicht. Ich wollte was anderes schauen. Erzähl mal weiter.
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, aber damit wird irgendwann, es gibt ja auch jetzt schon die Frau vom Google-Gründer, dem einen, der hat ja auch so eine DNA-Analyse-Firma.
Ja, stimmt, da kann man seine DNA komplett...
Und die sagen dir, welche Krankheiten du hast. Oder haben könntest.
Ja, ja, also das ist ja
immer schon spooky.
Nur so ein Wahrscheinlichkeitsding. Ja.
Aber es ist trotzdem...
Obwohl man natürlich auch ganz viele, ich meine, man hat es jetzt zwar komplett sequenziert, aber man weiß ja nicht immer hundertprozentig,
ja,
was jetzt, welches Teil der DNA oder welcher Teil der DNA jetzt für was zuständig ist. Und was natürlich hinzukommt, das ist ja meistens nicht nur ein Teil, nur ein Basenpaar, sondern verschiedene auf dem ganzen Strang, der ja irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Quadrilliarden Basenpaare das sind, 10 hoch irgendwas, die ja natürlich auch miteinander im Zusammenhang stehen. Und man ging ja lange Zeit davon aus, dass irgendwie 98% des Genoms völlig nutzlos sind, weil da passiert gar nichts drauf. Da ist man aber mittlerweile auch schon von ab, weil man eben nie genau weiß.
Ja.
Ist ja auch völlig logisch, so eine Aussage zu tätigen, ohne dass man das jetzt genau untersucht hätte. Das wird auch sicherlich noch ganz lange dauern, bis wir da irgendwie ganz, ganz genau wissen.
Aber die Konsequenz von solchen Dingern ist halt, dass irgendwann unsere DNA, also dass die nicht mehr schützenswert ist, so weit, dass sie einfach dann rauskauen wird, dass die dann öffentlich ist, dass wir dann einfach alle zur Geburt an einmal einen Ausweis spucken.
Ja, aber meinst du, das kommt, also ich meine, die Gefahr ist da und man muss eine massive Anstrengung im Prinzip massive gesellschaftliche Anstrengung lostreten und auch eine demokratische Anstrengung vielleicht sogar, damit das nicht passiert. Aber glaubst du, das ist wirklich schon so dem Untergang geweiht? Also passiert das?
Naja, das war schon allein bei der Fingerabdrucksache. Und da haben die solche blöden Argumente vorgebracht, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie auch blöde Argumente dafür finden und dass es durchkommt. Im Zweifel wird halt mit Terrorgefahr argumentiert.
Der Witz ist ja, zu sagen, ja, wir brauchen ja die ganze DNA-Analyse, das ist ja so toll, da können wir ja die ganzen Verbrechen mit aufklären und so. Du kannst natürlich auch DNA einfach dir selber replizieren, ja.
Das ist ja alles manipulierbar.
Der Witz ist ja, die machen ja auch nichts, wenn du so einen Test machst, jetzt sagen wir mal auf Laktoseintoleranz, ja, oder so, hat zum Beispiel, macht man das in der Uni des Öfteren mal, hat meine Freundin in der Uni gemacht und ich weiß nicht mehr, wie es genau, machst du Polymerase-Kettenreaktion, nennt sich das, erstmal nimmst du es ab und pulst das alles auseinander und isolierst irgendwie das DNA-Strand raus, dann machst du Polymerase-Kettenreaktion, das läuft irgendwie auf so einem Gel, das wird irgendwie, ich weiß gar nicht, erhitzt und dann kommt da Strom durch oder so und dann ist da so eine Nährlösung drin und dann kopiert sich das Ding quasi unendlich fach und dann kann man da natürlich verschiedene Experimente mitmachen, weil du ja am Anfang hast du ja bloß irgendwie ein Hautfetzen drin oder ein Stück Blut oder ein paar Zellen aus der Mundschleimhaut oder so und die musst du natürlich erstmal vervielfältigen, die DNA. Und das kann natürlich jeder zu Hause machen. Jetzt gehe ich hin und rupf dir nachher ein Haar raus oder ich suche mal hier auf dem Tisch, ob du irgendwo Hautschuppen verloren hast und dann repliziere ich einfach dann isoliere ich deine DNA, vervielfältige die und dann hinterlasse ich die einfach am Tatort, ja, und ich hatte einfach so einen weißen, was weiß ich, Malerkittel an oder so. Und dann bist du natürlich Verdächtiger. Das heißt, das ist natürlich auch alles manipulierbar. Wer sich da an Sicherheit wiegt, das ist letztlich lächerlich. Ja?
Und gerade die große staatliche DNA-Datenbank beim BKA und den Landeskriminalämtern ist auch riesig.
Ja, da kommen ja...
Weil mittlerweile die Polizei bei jedem Puff, also bei jedem Furz halt die DNA abnimmt. Weil sie es können.
Es gibt ein paar Straftaten, das sind so Sexualstraftaten und sowas.
Ja.
Da muss es so sein, aber du kannst natürlich auch jederzeit als Beschuldigter kannst natürlich, wenn sie dich fragen, möchten sie DNA abgeben und du bist so doof und sagst, ja, pff, mach halt. So, dann weißt du, hast halt zugestimmt. So.
Ja, klar, aber selbst wenn
ich deshalb wird die so voll, ja, weil die Leute da an der Stelle nicht über ihre Rechte informiert sind.
Und ja, weil sie auch Payback-Karten haben. So, das alles hängt ja alles groß zusammen.
Ja, ich meine, aber Payback-Karten, das ist irgendwie so ein ich finde so diese Payback-Karten und keine Ahnung was, mir den dritten Google-Account zu legen und sonst mich in einem Social Network anmelden, das ist ja ein überschaubarer Preis, den du bezahlst. Ja,
aber das Problem ist ja nicht,
Daten-Kuhhandel getrieben wird, das passiert wahrscheinlich sowieso.
Ja, das Problem ist aber nicht, dass du akzeptierst das, aber trotzdem beschwerst du dich dann trotzdem über Facebook am Ende. Das ist halt diese deutsche Logik dahinter steckt.
Ja, okay, das stimmt.
Witz, dass irgendwie ein altes Ehepaar sich an der Kasse über Facebook diskutiert und dann am Ende von der Kassiererin gefragt, haben sie Payback-Karte? Und die gezuckt wird automatisch. Und ich habe das gestern beim Colbert gesehen, Stephen Colbert.
Ja, habe ich nicht. Ich denke da nie dran, das zu gucken, dabei finde ich das so gut.
Gab es über die Supermarktkette Target in den USA,
ja,
die mittlerweile vorhersehen kann, wann die Frau ihr Kind bekommt. Ob sie schwanger ist und wann sie das Kind bekommt. Und explizit dann Werbung schaltet. Durch Coupons zu senden und so einen Scheiß.
Was? Dadurch, was die einkaufen?
Genau, wenn die halt bestimmte Vitaminprodukte und so einen Scheiß kaufen.
Ach was?
Dann setzt sich die Computerlogik hinten an, bum bum bum.
Das ist ja lustig. Was ist denn der Fehleranteil? Wie hoch ist denn der?
Das weiß ich nicht. Da gibt es einen New York Times Artikel, den müsst ihr mir genauer durchlesen. Aber die machen das halt anhand der Einkäufe.
Ach, guck an.
Und aber sie haben gemerkt, dass sie, wenn sie der Frau direkt die Werbung zuschicken, dass es dann eine sehr hohe Absprungrate gibt, weil die Frauen denken, boah, die überwachen mich. Und gehen nie wieder mehr einkaufen. Aber wenn sie es indirekt machen, also so zufällig, also es sieht aus, als wäre es zufällig, also durch irgendwie in Prospekten oder an so einen Scheiß, einfach zufällig, irgendwie nur mit Werbung packen, die irgendwie nicht passt,
ja,
dann funktioniert es. Wenn du die Kunden in Vertrauen wiegst, die Werbung ist zufällig, dann funktioniert es.
Das heißt, du musst im Prinzip, wenn ich jetzt weiß, die ist schwanger, dann ja, oder die hat jetzt gerade ihr Kind bekommen, dann kriegt sie nicht nur Coupons für Windeln, sondern packst du da auch irgendwie irgendwas rein, was Mütter, die stillen, nicht zu sich nehmen sollten. Das heißt, Alkohol-Coupons oder genau. Was. Ach was. Das ist pfiffig. Also das ist fast schon wieder, also da muss man Respekt
ja mal. Und gerade bei Payback hat diese Datenbank fertig. Da werden alle Einkäufe übermittelt.
Das heißt, das kommt hier auch.
Die könnten das rein theoretisch machen.
Weißt du, aber guck mal, das ist ja fast, ich meine, das ist natürlich irgendwie ein bisschen creepy, ja?
Das ist ja.
Aber das ist natürlich auch nützlich. So, ich meine,
ja.
Wenn ich gerade ein Kind bekommen habe und ich habe auf einmal kriege auf einmal einen Gutschein, dass ich mir Windeln vergünstigt kaufen kann, ist das ja auch vielleicht gar nicht schlecht.
Aber es ist halt komisch.
Ja, es ist ein bisschen eklig. Was du hier noch ins Pad gepostet hast, fand ich ganz super.
Ja.
So ein Computersteuerungsdevice für den Mund.
Ja.
Ja. Das sieht so ein bisschen aus wie das, was die Shapeshifter bei Fringe sich immer in Gaumen stopfen, aber das ist hier so eine Art Zahnspange anscheinend, die so Kontakte hat, ja. Und dann kann man mit der Zunge auf der Zunge ist dann so ein Pin, oder wie sehe ich das?
Genau, und mit Magneten, je nachdem, wo du die Zunge hinpackst,
ja.
Dann wird bewegt. Das hat den Vorteil, halt, wenn du komplett gelähmt wärst oder komplett im Rollstuhl sitzt, dann
Die Frage ist, lohnt sich das?
Also die Technik sieht verbreitet aus, weil ich habe das jetzt öfter schon gelesen mit der Zunge.
Ja, wann kommt eigentlich das erste Exoskelett jetzt mal auf den Markt?
Exos?
Exoskelett. Na, so ein hier, ich habe so ein Ding an.
Ach so.
Und dann habe ich hier hinten so einen Stecker im Kopf sozusagen, ja. Und dann denke ich, jetzt mache einen rechten Arm hoch und dann macht er meinen rechten Arm hoch.
So, ich habe den Artikel
gefunden. Ohne dass ich Muskeln habe, weißt du, das ist quasi ein ganzer hydraulischer Anzug, ja. Ich meine, da gibt es ja schon so ein paar Testmodelle, aber wann sind die quasi marktreif?
Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Es gab gestern eine Sendung beim Chaos.
Kennst du das echt nicht? Gib doch mal ein hier. Exoskelett. Das ist super.
Exoskelett.
Also du hast quasi, wie soll man das denn erklären, wenn man es nicht gesehen hat? Du hast so ein das sind so ein paar Metallstangen, die hydraulisch verbunden sind und Gelenke haben, so wie du Gelenke hast. Natürlich nicht ganz so viele, aber so ungefähr. Und dann kann man das so an den Kopf anschließen, dass dein Hirn dann mitteilt, hier mach mal rechten Arm hoch, linken Arm hoch und so, und dann folgt dieses Ding. So, und dann kannst du halt dementsprechend dich auch bewegen. Auch wenn du zum Beispiel, das ist ja auch eine Sache dann, zum Beispiel für Leute, die so eine Muskelschwächekrankheit haben, wie Stephen Hawking. Wie heißt die noch? ALS.
ALS? Genau, es ging auch um den Artikel um ALS-Patienten.
Ja, genau. Ja, das ist diese Muskelerschlaffung.
Genau. Weil Stephen Hawking kann selbst, glaube ich, seine Zunge schon nicht mehr bewegen, richtig, aber der...
Das weiß ich nicht, er macht das immer mit dem Auge irgendwie, ne?
Mit den Mundwinkeln oder sowas.
Ja, Auge, also auf jeden Fall in den Augen und damit steuert er irgendwie, ja. Ja, krasser Scheiß. Trotzdem will ich ein Exoskelett. Ich will nicht 80 werden und Schmerzen haben beim Treppensteigen. Ich möchte ein Exoskelett, so, ja? Ja. Wo wir gerade bei Technik sind. Es gibt ja so, na, wie soll man das denn nennen? So Begebenheiten. Man sitzt in der Bahn und hat sich so dieses tolle Online-Ticket ausgedruckt, ja, und hatte aber irgendwie ein bisschen Stress und hat es sich nur schnell in die Tasche gestopft, ja. Gibt das dann dem Schaffner und zeigt irgendwie seine Bahncard vor und hier noch meine EC-Karte, damit du auch nachgucken kannst, dass auch ich das bin, ja. Weil das geht ja nicht mit der Bahncard.
Doch. Du kannst.
Seit wann das denn?
Schon seit immer. Du hast deinen Tab Bahncard als ID-Karte nutzt.
Ach was?
Ja.
Das muss ich sofort ändern.
Das ist.
Ja, das mache ich mal. Auf jeden Fall.
Denkst du, ich gebe dem Schaffner meine EC-Karte?
Auf jeden Fall, es ist zerknittert, ja?
Nicht lesbar.
Und dann sagt der Schaffner, ja, scheiße.
Fahrpreisnacherhebung.
Selbst schuld, ja? Dann kannst du, die können dann ja beweisen, dass ich's mache, dann kriegen die einen Gutschein.
Müssen trotzdem 7 € zahlen.
Aber ich hab's doch als PDF auf dem Notebook. Nee, das können wir nicht lesen. Natürlich können sie das lesen. Nee, aber das dürfen wir nicht. Dürfen sie's?
Jetzt ja.
Ach was.
Dann und zwar mal. Ist es jetzt geändert worden vor einigen Tagen in der neuen Fassung der 120-seitigen Verkehrsteilnahmebedingungen am deutschen Bahnverkehr.
Ja.
Dort steht dann auf Seite 86, noch unkommuniziert, also überall auf den Hinweis-Mail steht immer noch, weh, sie zeigen es auf dem Laptop vor, dann kommen sie in die Hölle.
Ja.
Du darfst es jetzt auf dem Laptop vorzeigen und auf dem Tablet, also iPad auch.
Aber nicht iPhone.
iPhone nicht, genau.
Aber dafür gibt es ja das Handy
Ticket. Also das hat den Hintergrund, normalerweise das Handy-Ticket und das Online-Ticket-Code ist derselbe. Also rein theoretisch könntest du es auch vom iPhone. Das
ist auch noch derselbe.
Ja, natürlich. Denkst du, die erfinden
sich das? Das wird immer alles lächerlicher. Ach, Leute.
Aber auf jeden Fall, jetzt ist es so, du kannst es auf dem Laptop vorzeigen. Das Ticket muss komplett ganz breitlich angezeigt werden, also in 100% auf dem Adobe Reader.
Aber nur dieses QR-Ding?
Nee, das ganze Ticket, also das Ticket muss... Es muss nicht ganz so hoch sein, sondern...
Aber es ist scrollbar.
Genau,
scrollbar. Mhm, okay.
Und...
reicht dann ein 11-Zoll-Gerät eigentlich?
Ja, das reicht.
Ja, stimmt.
Das iPad reicht. Das ist nicht das Problem. Und es ist bewiesen, dass die Geräte von der Bahn wegen dem Handy-Ticket auch in der Größe von, glaube ich, bis minimal muss es, glaube ich, 3 cm breit sein, das QR-Code-Ding, um es erkannt zu werden. Und es kann halt auch von Displays abgelesen werden, von dem Ding. Das hat die Bahn bisher nicht akzeptiert, macht sie jetzt aber. Da steht zwar überall noch woanders.
Das habe ich aber schon mal einen Schaffner vor Jahren schon sagen hören, als mal wieder jemand sein Ticket kaputt hatte und das nicht vorzeigen konnte. Er hat gesagt, naja, wir können das schon ablesen, das funktioniert. Ich habe es mal ausprobiert, aber wir dürfen es nicht.
Ja, das hatte ich. Und zwar
wie lächerlich.
Und zwar hatte ich ein Handyticket bestellt und die MMS kam nicht korrekt an. Habe es mehrmals probiert.
Ja.
Es kam nicht richtig an, damit ich das schaffe. Sorry, es geht nicht. Ich kann Ihnen höchstens das PDF, was ich zusätzlich per Mail bekommen habe, anzeigen.
Und
den Code vergrößern. Ja, wenn keiner guckt, dann machen wir das ganz schnell.
Ach was, na gut.
Wurde akzeptiert, das war vor ein paar Monaten. Finde ich in Ordnung. Das war, weil das ist derselbe Code einfach nur. Weil du kannst ja auswählen, wenn du ein Handyticket bestellst, dass du das Ticket nochmal als Online-Ticket zugeschickt bekommst.
Ja.
Das ist ein normales Online-Ticket einfach nur. Das brauchst du für Abrechnungszwecke. Deshalb.
Ja.
Das einzige.
Ach was. Ja. Mit Bahncard. Das muss ich jetzt mal ändern, direkt hier. Erzähl mal weiter.
Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass, da gibt es noch ein paar Einschränkungen und so, weil es geht nur Fernverkehr, obwohl es auch im Nahverkehr gehen könnte, weil die alle dieselben Lesegeräte haben, aber...
Ja, das habe ich auch irgendwie nicht verstanden. Das ist jetzt irgendwie, man muss das ja mal kurz erwähnen, ja? Dennis macht hier ja für uns alle ganz viel Arbeit, ehrenamtlich, ja? Er ist zum Beispiel bei ProBahn engagiert, dem Fahrgastverband, und macht da ein bisschen was und kennt sich dementsprechend auch ein bisschen besser mit Bahnthemen aus. Letztens hat er mit dem Cornelis von Schöne Ecken, Grüße an dieser Stelle, hin und her gefachsimpelt über verschiedene, Zugmodelle und
Waggons und Nahverkehr.
Waggons und Nahverkehrszüge, da war ich dann irgendwie draußen ganz schnell. Und er hat natürlich eine Bahncard 50 First.
In Glitzerausführung.
Und deshalb, Dennis, ich traue dir jetzt zu, die folgende Frage quasi fachmännisch beantworten zu können. Ist das Schikane?
Ja.
Warum?
Nein,
also... Warum machen die das? Was hat da irgendjemand im ganzen Unternehmen irgendeinen Vorteil von?
Nein. Irgendeinen.
Ja, siehst du, warum machen die das?
Also es könnte gut sein, dass sie so sich's denken.
Ja, die können sogar sagen, ja, hier, wir schützen die Umwelt, wir machen hier so virtuell und bla bla. Das natürlich.
Machen sie sogar.
Dass du natürlich dann auf der anderen Seite Stromkosten hast, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber man könnte dann so eine kleine Greenwashing-Kampagne starten, da müssten doch die ganzen Marketing-BWL-Schleimspacken, die müssten doch eigentlich...
Einen Feuchten bekommen.
Ja.
Ja. Aber, also ich glaube, sie denken sich dabei so, ja, im Nahverkehr, wenn eine Regionalbahn mit dem Laptop sitzt, das ist alles ja viel zu kompliziert und dauert zu lang und tralala. Dabei dauert das Scan vom Online-Ticket Laptop genauso schnell wie vom Papierticket. Was schon nie erstmal lahmarschig ist, erstmal. Und ich weiß es nicht. Das heißt, es ist quasi fast unpraktikabel wiederum, das nur am Laptop zu zeigen, weil du immer irgendwie einen Nachlauf oder Vorlauf hast im Nahverkehr. Also, dass du irgendwie zum deinem IC oder im IC-Zug immer noch irgendwie einen Nahverkehrszug brauchst oder dahinter.
Das heißt, die
Regelung ist eher so, naja.
Das heißt, dass sie dann sehen, ist schon mal abgeknipst worden, ist alles in Ordnung, knipse ich jetzt nur noch mal so ab. Ohne
genau.
Ja, aber das ist ja auch, also. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, guck mal, wo fährt man so hin? Als Bahnfahrer. Von Göttingen aus. Hannover mal öfter.
Genau.
Im Fernverkehr. Oder Berlin. Frankfurt. Hamburg. Das ist eigentlich so, sind so die vier Sachen, wo ich so am öftesten mit der Bahn hinfahre. Da fahre ich nur Fernverkehr, da habe ich kein Regionalding irgendwo.
Naja.
Ja? Und wenn ich mal Regionalding irgendwo habe, dann ist das, weil ich von hier, weil kein Abend so spät kein Zug mehr aus Göttingen nach Berlin fährt und dann fahre ich erstmal mit dem Metronom und da kann man's, da geht's dann wieder nicht. Das ist doch scheiße.
Also, genau das ist, da sind wir schon mit einem Grund. Also, was Problem im Regionalverkehr gibt, ist halt verschiedene Firmen wiederum. Aber, da kann man entgegensetzen, die haben alle dieselben Lesegeräte von der Bahn. Die können alle Online-Tickets akzeptieren. Wenn ein Unternehmen, das im öffentlichen Verkehr fährt für den Staat im Auftrag, dann muss es Bahntickets annehmen. Und deswegen kriegt sie von der Bahn diese Lesegeräte für ihre Zugbegleiter.
Ja.
Das sind die exakt dieselben Dinger. Aber geht nicht. Feierabend. Also.
Ich muss mich kurz natürlich verbessern. Es tut mir leid, das sind natürlich keine QR-Codes.
Nein, das ist nur ein Spezial. Das ist ZIP-verschlüsselt alles. Das kann man, wenn man möchte, kann man das auslesen alles und dann kann man, also ich habe mir mal mich damit beschäftigt, weil ich mal eine Idee hatte für eine App, dass du deinen Code scannst von deinem Online-Ticket und automatisch bei Twitter eingecheckt wirst, dass du in dem Zug jetzt bist. Das geht, das kannst du auslesen einfach aus dem Ticket.
Ach was.
Natürlich.
Oh ja. Ja, aber es ist halt kein QR-Code, weil wir werden hier, es gibt gerade ein bisschen Schelte aus dem Chat, zu Recht vermutlich. Das sollte mal klargestellt sein. Das ist hier, was ist das? Wir bekommen hier einen Link.
Ein Aztec-Code.
Ja, vermutlich ist es das. Das müsste ich jetzt mal. Ach ja, doch, tatsächlich. Ja, ja. Aztec-Code. Aber das ist schon irgendwie alles verwandt, weil sie ja auch QR-Code. Aha. Ach so, das sind, weil dann ja. Ja, da, ja das kann man. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf an. Das muss ich ja alles lesen.
Ja, also ich glaube, im Diskussionsbereich von Wikipedia zu diesem Artikel gibt es eine Anleitung, wie man diesen Code entschlüsselt.
Ah ja.
Ja.
Du hängst also im Diskussionsbereich von Wikipedia-Artikeln ab, will ich. Ja. Das ist auch nicht schön immer, oder?
Nicht immer.
Muss ich hier mein Handy-Ticket erst online freischalten?
Ja.
Was sind das eigentlich für Nazis?
Wir können ja mal weitermachen. Die Bahn hat noch weitere Innovationen entdeckt. Erstens PayPal, Bezahlung jetzt.
Aber ich wollte das doch jetzt gerade hier einstellen.
Auf jeden Fall haben wir jetzt noch PayPal.
Ich muss erst eine Mobile-PIN festlegen auf der, also ich muss mich hier, sehe ich das richtig? Ich muss mich einloggen in meinen Bahn.de-Account, muss eine Mobile-PIN festlegen, meine Mobiltelefonnummer eingeben und muss dann mit dieser Mobile-PIN Bestellungen in dieser Bahn-Ticket-Sonst-was-App ausführen?
Ja, aber dafür musst du dann nicht ein normales Bahn.de-Passwort nehmen. Das ist halt die Vereinfachung dafür.
Das ist doch keine Vereinfachung, wenn ich das 700. Passwort habe.
Nein, du kannst entweder dein Mobile-PIN nutzen oder dein Bahnpasswort.
Das heißt, ich kann auch... Hä?
Ja, es ist. Ich glaube, die Mobile-PIN ist auch identisch mit deiner Bahncard-PIN, wenn du einem Automaten per Bahncard-Lastschrift bezahlen möchtest. Das ist auch eine PIN, eine fünfstellige.
Ja, aber frag mich, wo ich die liegen habe. Weiß ich doch nicht. Das ist doch total verwirrende Scheiße, Mensch. Ach, Leute.
Es geht ja weiter.
Das geht doch alles einfacher, oder nicht? Kann man nicht einfach... Na gut.
Die Holländer haben Funk. Du steckst deine Karte einfach so an deinen RFID-Laser und dann wird automatisch eingecheckt. Und wenn du mehrmals täglich fährst, wird automatisch das billigste Ticket rausgesucht und so tralala.
Ja, das ist natürlich auch schön. Da kann man natürlich... Das haben wir ja auch an der Uni. Das ist dann auch nicht alles so... alles so ganz extrem sichere
Technologie.
Da muss aber wieder das Thema auf jeden Fall...
Fefe nochmal. Da muss ich nochmal Fefe bringen. Und zwar meinte der so ja vor ein paar Monaten so nach dem Motto, ja, das mit den Online-Tickets ist ja komplett scheiße, du kannst ja nicht mal mit dem ÖPNV dann im Zweifel in den Untergrund verschwinden. Das hat er als Argument gebracht. Dass du natürlich das Ticket immer noch normal so kaufen kannst.
Ich muss mal, Moment. Ach, verdammt.
Denkst du immer noch auf Bahn.de?
Nee. Und zwar gibt es dann einen lustigen, was ist lustig? Einen, wie ich finde, halbwegs treffenden Artikel, Blogartikel von MS Pro, den wir mal verlinken, über nämlich die verschiedenen Arten von Nerds, die es gibt. Die 23 Nerds und die 42 Nerds.
Ich kenne nur ein bisschen.
Wie viel wäre demnach ein 23 Nerd? Ich schmeiß das mal ins Pad und dann verlinken wir das. Das will ich jetzt, ich will nur sagen, lest euch das mal durch, das ist eine ganz, ganz gelungene Einordnung, wie ich finde. Kann man auf jeden Fall so machen. Schreibe ich mal, also hier links so. weiter im Text.
Ja, und PayPal und jetzt auch E-Mail-Benachrichtigung.
Um das auch mal erwähnt zu haben, das habe ich mir heute Morgen gelesen.
Genau.
So. Also E-Mail, PayPal, ja.
Genau, du kannst das heißt, bei PayPal bezahlen.
Ja.
Das ist vorteilhaft.
Wenn man PayPal nutzen will, ja.
Ja.
Ich hab da sowieso mit
nichts. Ja, aber weil die Bahn ist halt so ein bisschen creepy in Sachen Lastschrift, weil du musst dich vorher eine Woche registrieren.
Ja, das stimmt. Das ist echt eine kleine Pein.
Genau. Spontan kannst du so eine Kreditkarte oder jetzt auch PayPal bezahlen.
Ja. Das ist schon mal, ja, das ist.
Aber bei PayPal kannst du dann auch dich direkt Lastschrift holen, ohne dich zu registrieren.
Die E-Mail. Stimmt. Stimmt, ist eigentlich super.
Ja, aber die Bahn ist auch so, dass du zum Beispiel, wenn du im Zug bist und nachlösen möchtest, kannst du nur per Kreditkarte bezahlen, aber nicht per Last.
Also ja, das wird immer wieder Leuten im Zug zum Verhängnis und ich sitze dann da hinten und denke,
Das Problem ist, und zwar, es könnte man normalerweise machen, die Geräte, diese Mobile Terminals,
ja.
Die sind EC-kartenfähig, die könnten mobil eine Verbindung, du musst ja per Mobilfunk Verbindung aufmachen zum Bankserver und die PIN verifizieren.
Ja.
Das wäre kein Problem.
Das ist doch, Internet ist ja da, sonst könnten sie auch Kreditkarte nicht.
Nein, Kreditkarte machen sie ohne Internet. Die haben eine.
Ach so.
Die sind versichert darauf, bei Kreditkartenverlust ist Feierabend. Dann kümmern sie sich auch nicht darum, dass.
Ah, okay, das heißt, sie ziehen das einfach nur durch zum Abbuchen und wenn es dann nicht geht, ist egal. Ah ja. Mhm.
Genau, deswegen, ich glaube, dass so ist das halt dann einfach am Ende.
Da müsste man natürlich wieder eine stabile Internetverbindung haben und dann müsste man ja Repeater in die Waggons einbauen. Das kostet ja bestimmt einen Euro pro Waggon, wenn man davon eine Massenbestellung von ein paar Tausend aufgibt.
Für die IC-Wagen kostet es, glaube ich, 2 Millionen. Für die erste Klasse Wagen der IC, also Intercity-Wagen, kostet es 2 Millionen. Für die erste Klasse Wagen. Die werden jetzt nachgerüstet mit Mobile-Repeatern.
2 Millionen?
Ja.
Das ist doch ein Cent-Produkt. Das wird doch billig aus China rübergeschippt. Da kann man doch einfach mal eine Masse abnehmen, dann zahlt man noch weniger. Da kann mir doch keiner erzählen, dass es 2 Millionen kostet. Also, ja, okay, inklusive Nachrüsten natürlich, das ist ein bisschen Arbeit drin und so. Aber. Naja. Also wenn die erste Klasse wieder ausrüstet, da sitzen doch sowieso bloß Omas, die sich denken, ich möchte aber nicht mit diesen ganzen jungen Leuten zusammenfahren.
Mit dem Pöbel.
Ja. Und dann hier.
Und dann komme ich und setze mich zu der Oma, weil ich Pöbel bin, weil ich meine erste.
Und dann nach Chanel und 4711 riechen. Und ja, und dann durch den Zug latschen und
Toiletten blockieren, ja.
Ja. Sich über die teuren Preise im Bordrestaurant, Bordbistro, Bordrestaurant, da gibt es auch noch Unterschiede, ne?
Genau, im Bordrestaurant ist es ein Tick teurer, da hast du noch Bedienungszuschlag.
Wahnsinn, natürlich. Ey, die Bahn, die hat,
das ist also,
die jetzt doch echt, das ist, oh,
also in einem,
ich fahre so gerne Bahn und ich hätte so, wirklich so gerne, würde ich viel öfter sagen, dass ich die Bahn so toll finde, aber es geht einfach nicht. Es ist einfach scheiße.
Ja, zum Bordbistro ist es so, im Bordbistro zahlst du den normalen Bordbistro-Preis
und
im Bordrestaurant zahlst du noch den ASP-Preis. ASP heißt am Platz Service.
Aber das ist der APS.
APS, sorry.
ja.
Aber auf jeden Fall.
Aber man kriegt es dann auch am Platz serviert, oder?
Ja, im Zweifel ja.
Ja, aber ich zahle den auch, wenn ich zur Theke gehe und da kaufe.
Wenn du dann sich dann ins Bordrestaurant setzt, ja. Es hat aber auch mit Mehrwertsteuersätzen zu tun, weil im
Bordrestaurant. Ach, im Stehen essen und im Sitzen, ja, stimmt, ja, da gibt es ja wieder Unterschiede.
Das ist also.
Was ein Wahnsinn.
Deswegen
Sitzen ist nämlich günstiger, ne?
Genau.
Ja.
Weil du darfst, es ist tatsächlich so, du darfst nicht im Bordbistro dein Essen holen und dann ins Bordrestaurant gehen, das ist verboten. Normalerweise müssten sich die Mitarbeiter dann drauf
hin. Verboten? Was sperren die mich dann ein oder was passiert dann?
Nein, im Zweifel werden sie sich rauswerfen.
Ach, genau. Sie haben einen Kaffee im Bordrestaurant getrunken. Raus!
Nein, sie haben im Bordbistro einen gekauft und haben sich dann ins Bordrestaurant gesetzt. Oh. Das ist nicht erlaubt.
Raus!
Ja.
Ja.
Das ist Deutschland.
Sind nicht auch Laptops da im Bordrestaurant verboten?
Mhm. Aber
Handys nicht. Da habe ich auch irgendwann mal eine lustige Geschichte zugelesen. Ich glaube, der wurde uns hier. Ist das der Blogeintrag? Weiß ich nicht.
Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt auch eine E-Mail-Benachrichtigung, weil wenn der Zug, wenn du 2 Stunden vorher eine E-Mail bekommst, du, wenn der Zug verspätet ist. Der Bahn muss man noch.
Frühestens 2 Stunden vorher, aber auch noch eine halbe Stunde vorher.
Ja, genau.
Ja.
Der Bahn muss man, glaube ich, noch beibringen, dass es auch SMS gibt, aber das kriegen sie auch noch irgendwann mit in den nächsten 20 Jahren.
Ja.
Am geilsten wäre einfach, wenn man der App von der Bahn beibringen würde, einfach zu pushen, wenn man eine Verbindung hat.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, ich finde das schon, also es ist schon sinnvoll, dass man damit E-Mail anfängt, weil das damit erreichst du im Prinzip erstmal alle und dann kannst du ja immer noch sagen, jetzt machen wir eine App, die auch Push kann für alle Leute, die Push haben wollen. Aber
das Problem ist, E-Mail, wenn du schon seit 2 Stunden irgendwie unterwegs bist und nicht Zugriff auf deine E-Mails hast, dann nützt dir das nichts. Dein Handy hast du im Zweifel immer dabei.
Ach so, du meinst, die E-Mails werden auch eh gepusht, wenn du unterwegs bist und das.
Nein. Das heißt, wenn du normale.
Ja, aber es ist ja schon so, meine E-Mails werden ja auch gepusht.
Ja, aber trotzdem, wenn du dann irgendwo seit 2 Stunden unterwegs bist und nicht deine E-Mails gepusht bekommst, weil du ein altes Handy hast und keinen Zugriff auf deine E-Mails hast,
dann wirst du
nicht benachrichtigt, aber wenn du eine SMS kannst du auch mit so einem 20 Jahren alten Schinken bekommen. Wenn du sagst, hier dein ICE, Dixis, ist um 20 Minuten verspätet. Punkt. Reicht. Hast du in 160 Zeichen untergebracht.
Ja. Es gibt eine neue Raumzeitfolge.
Was hat das damit jetzt?
Habe ich gerade gesehen. Toller Podcast. Ich bin ja so ein kleiner, Sci-Fi und Star Trek sowas und ich finde auch Weltall ganz toll und Raumzeit finde ich so ein schöner.
Und zu guter Letzt bei der Bahn. Ich blocke dich jetzt komplett ab einfach. Ich rede einfach weiter.
So, das war's dann. Wir müssen aufhören. Ich muss jetzt Raumzeit hören. Nee, also was gibt's bei der Bahn noch?
Zugradar kommt. Die App.
Zugradar, ja.
Da kannst du auf der Karte sehen, wo dein Zug sich gerade befindet. Das nützt dir dann gerade nicht.
Wir haben ein kleines Problem.
Ja.
Ich muss mir was zu trinken holen.
Tja,
dann muss ich unterhalte doch mal die Leute.
Aber ich kann nichts von Grünemeier oder von Westerhagen.
Nee. Erzähl doch einfach mal, was das Zugradar ist und ich höre dir so halb im Ohr zu dann bin ich gleich wieder da. Ich höre dich ja auch, wenn ich draußen bin.
Ja, okay. Also Zugradar ist eine neue App von der Bahn. Soll demnächst kommen. Hat ein Manager der Wirtschaftswoche zugesteckt. Damit kann man dann auf einer Karte alle Zugverbindungen oder Zugbewegungen gucken. Das ist, ich glaube nicht, dass es irgendwie per GPS oder so ist, sondern einfach nur hochgerechnet anhand der Verspätungsdaten. So wie es bisher die S-Bahn in München macht. Da haben auch so eine App, da kannst du auch sehen, wo sich gerade deine S-Bahn befindet. Aber, ja, mal schauen, ob das was wird. Ist halt eine nette Spielerei. Gibt es schon für Flugzeuge, wo du sehen kannst, wo sich gerade dein Flugzeug befindet auf der Karte. Aber ob das jetzt einen großen Nutzen hat, weiß ich jetzt nicht.
Ich finde das ganz gut. Ja, ich finde, also unschlecht. Aber erstmal dazu, warum ich das gut finde. Ist eine Visualisierung. Und Leuten zu sagen, dein Zug ist in 3 Minuten da, das ist halt irgendwie immer noch abstrakt. Das sind die, jeder weiß ungefähr, okay, 3 Minuten, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, aber auch nicht ganz so lange. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, ein YouTube-Filmchen, ein Popsong im Radio oder irgendwie sowas. Aber trotzdem ist 3 Minuten immer noch eine Zeitangabe und Zeitangaben sind immer so ein bisschen komisch. Wenn du mal eine Visualisierung hast und siehst, da ist jetzt ein Punkt auf der Karte und der nähert sich meinem Standpunkt, wenn zum Beispiel die Google Maps oder was da genutzt wird, dann im Hintergrund und du siehst es einfach näher kommen, das ist schöner.
Weil, ja, okay. Das gibt es in der.
Also ich finde solche Visualisierung immer schöner. Möchtest du übrigens hier Cola? Oder?
Nein.
Gut.
Das habe ich in der Brüsseler U-Bahn gesehen. Und zwar hast du diesen Anzeigen so, ist das, dass der Punkt, da sind alle Stationen aufgemalt, dieser Linie, und dass der Punkt immer weiter wandert plötzlich. Weil du siehst, wie der Zug die Station abfährt. Und siehst dann plötzlich den Zug auf dich zukommen, auf dem Display.
Aber nur an den einzelnen Stationen immer.
Genau, aber trotzdem, weil die Abstände sind einfach so kurz, dass der Punkt irgendwie alle 30 Sekunden einen Punkt weiter wandert.
Ja. In Brüssel bin ich noch nie U-Bahn gefahren. Glaube ich.
Nee?
Obwohl ich da schon ein paar Mal war.
Ich war da einmal.
Doch, ich bin da schon mal U-Bahn gefahren. Aber nur einmal zum Bahnhof zurück. Ja. Ach, Brüssel. Also Visualisierung. Super.
Ja. Ja,
möchte ich immer haben. Deshalb sind auch Navis, finde ich, deshalb so toll, weil du da eine Visualisierung hast von dem, was noch kommt. Ja? Hm. Was ich immer am liebsten an Navis nutze, das kannst du nicht, wenn du fährst, weil dann kannst du nur so drauf gucken, so jetzt irgendwie 800 Meter abbiegen, alles klar. Die Karte aufziehen und schauen, wo bin ich jetzt, oder einfach nur Google Maps, wenn man irgendwie im Zug sitzt oder einfach auch im Auto sitzt, mal Google Maps aufmachen, wo bin ich jetzt, ja, wie schnell fahre ich, keine Ahnung, und welche Städte sind irgendwie neben mir und wie weit bin ich gerade von welchen Städten entfernt, dass man auch irgendwie so ein Gefühl dafür bekommt, wo man gerade einfach im Verhältnis zu anderen Sachen ist, das kannst du einfach mit einer Zeitangabe noch 3 Minuten, dann ist er da, von wo auch immer er herkommt. Weil du weißt ja auch nie, wo liegen die Gleise und so. Da ist natürlich, da finde ich eine Visualisierung. Also ich weiß gar nicht, wie toll ich das finde, dass ich da irgendein Wort für finde.
Ich wollte dir nur hinweisen, dass dein Stuhl quietscht.
Ach man, ja, aber nur so ein ganz bisschen. Nicht mehr so schlimm wie letzte Woche.
Okay. Aber es ist halt die Frage.
Also ich finde das wirklich eine super Sache. Und seit Jahren wünsche ich mir eine Visualisierung. Also ich möchte sagen, hier mein Postpaket bei DHL. Ja, DHL zeigt mir an oder weiß ja, in welchen Wagen das geladen wurde. Die wissen ja, wo das ist. Die könnten ja auch im Prinzip irgendwie das Auto mit GPS tracken und mir dann sagen, hier alles klar, das ist deine Sendungsnummer, ja, Verfolgungsnummer, keine Ahnung. Dann klicke ich jetzt drauf und dann sagt er mir, da ist da gerade der Wagen und was weiß ich, jetzt ist der gerade in deinem Haus vorbeigefahren. Das heißt, irgendwie kommt das Paket vielleicht heute doch nicht, ist ihm zu schwer oder hat's keine Ahnung was oder hat einen Unfall, weil er steht ja irgendwie 20 Minuten auf einer Stelle oder macht jetzt Mittagspause und ich habe noch so viel Zeit und er ist jetzt irgendwie noch irgendwie 7 Straßen weiter. Das finde ich auch super. Das wünsche ich mir seit Jahren.
Ich glaube, das hat jetzt Hermes eingeführt. Ich habe es irgendwie auf Facebook gesehen.
Das kann sein. Irgendwas meine ich da auch gelesen zu haben. Aber auf der anderen Seite, und deshalb finde ich das auch scheiße, auch wenn es bei der Bahn passiert, das ist einfach eine verkackte Überwachung der Arbeitnehmer. Den Arbeitgebern das unterstellen. Die wollen ja wissen, wo ihre Arbeitnehmer sind. Die wollen wissen, wie schnell ist der DHL-Mann da und da, wie schnell fährt mein Bahnmann so und so. Und der Lokführer hat sowieso immer Verspätung und da ist gar nichts auf der Strecke. Der fährt einfach nur zu lahmarschig, macht Fehler oder sonst was. Und deshalb ist das grundsätzlich eigentlich abzulehnen, auch wenn ich es aus Konsumentensicht so geil finde, dass mir Worte fehlen dafür.
Ja, aber gerade bei der Post ist es halt irgendwie so ein bisschen komisch, dass sie es machen, also die Überwachung, weil normalerweise den Fahrern wird gesagt, wann euer Feierabend ist, liegt an euch. Wenn ihr schnell seid, dann habt ihr schnell Feierabend. Ist so.
Ja. Ja.
Also wenn
klar. Sie... Hier wird noch gerade, deshalb bin ich gerade ein bisschen abwesend, im Chat eingeworfen, dass die DB Navigator App das ja schon so ähnlich macht, oder? Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber die zeigt halt nur auf der Karte an, wo der Zug lang fährt. Das machen die online auch schon. Die genaue Zugbestimmung, die App, die ist da, dieser Zugradar, der wird nicht den Zug wirklich auf dem Meter genau tracken können, sondern es wird hochgerechnet anhand der RIS-Daten. RIS ist das Reiseinformationssystem der Bahn. Um nochmal Bahn-Nerd zu spielen. Und da gibt es halt die Verspätungsdaten der Informationen der Minuten. Und danach kann man hochrechnen, wo sich der Zug ungefähr befindet. Das kann natürlich 3, 4, 10 Kilometer abweichen.
So viel?
Ja. Weil der Zug kann ja, du hast ja auf Strecken, kannst du nicht durchgängig eine Geschwindigkeit fahren, sondern musst manchmal abbremsen und auch kannst hochfahren. Deswegen ist halt verschoben. Du weißt halt nur, der Zug ist um 10 nach Bahnhof A und 30 nach in Bahnhof B. Und dazwischen wird einfach nur anhand der Verspätungsdaten, wenn er halt ein Kontrollbuch.
Also es ist dasselbe, was da jetzt ist, jetzt weiß ich auch, was hier Frau Wortkomplex meint, dass da Verspätungen auch schon angezeigt werden. Und genau. die werden ja auch online auch angezeigt, steht ja mal +5 Minuten oder so. Also ist es im Prinzip das gleiche, nur eine Visualisierung dessen.
Ja.
Das finde ich dann ja wieder scheiße. Das lohnt ja gar nicht.
Das, weil die meisten Züge haben
kein GPS. Jetzt möchte ich alles revidieren. Das ist ja wieder scheiße. Das passt ja wieder zu der, zum Handy-Ticket, Mobile-Pin extra sonst was. Lastschriftverfahrensanmeldung, wie keine Ahnung.
Also bei ICE-Zügen gibt es, glaube ich, GPS, aber das fließt nicht ins Reiseinformationssystem rein, weil das ist was anderes.
Da wird einfach aber es gibt doch diese Bahnabschnitte, ne? Wo es darf doch immer nur auf einem Abschnitt ein Zug fahren.
Aber die werden nicht komplett überwacht,
alle. Warum das denn nicht?
Die werden nicht alle als RIS angeboten. Und zwar gibt es bestimmte Dinger, zum Beispiel auf Regionalbahnstrecken.
Aber die irgendjemand überwacht die doch. Ansonsten kann man doch, also ich meine, es geht ja automatisch. Irgendwo müssen die Daten doch zusammenlaufen. Also ich muss, um das mal kurz zu erklären, für die nicht wissen, wie das funktioniert. Es gibt die Zugstrecken sind in Abschnitte aufgeteilt. Die sind mal länger, wenn da Züge schnell fahren, oder mal kürzer, wenn Züge da langsam fahren. und da darf immer nur ein Zug drauf fahren. Falls ein zweiter Zug da reinfährt, passiert das Unvermeidliche, teilweise sogar automatisch. Also erst
automatisch.
Kurz vorher bekommen die schon immer Warnrufe und ansonsten
Zugbremsung, automatische
Magnet. Automatische Zugbremsung
per Magnet.
Und dann halten die Dinger an. Der Witz ist ja auch, wieso die dass die Bahnbremsen andersrum funktionieren. Die funktionieren ja nicht wie ich drück auf die Bremse und dann klappen die zu, sondern ist ja andersrum. Man muss ja erstmal Luftdruck aufbauen, ja. um die Brems, wie nennt sich das denn? Sind das Sattel? Die Klötze, die dafür sorgen, dass das Rad nicht fährt, um die davon wegzupressen. So. Und diese Daten, das passiert alles automatisch, ja. Diese Bremsung. Vorher bekommt, wie gesagt, der Lokführer, wenn er das Signal Ding merkt, überfährt,
ja.
wenn er ein Signal überfährt und das Ding merkt, scheiße, der bei seiner Geschwindigkeit fährt er jetzt gleich in einen in einen Streckenabschnitt, wo ein anderer Zug drin ist. Dann kommt also ein Warnsignal und dann wird automatisch gebremst. Das heißt, diese Daten müssen sowieso irgendwo zusammenlaufen, nämlich ja. Da, wo der Rechner liegt, wo die Software drauf ist, die das alles überprüft und sagt.
Die Stellwerke sind aber dezentral.
Ach, die sind alle dezentral, okay.
Also es gibt noch viele Strecken, die sind manuell. Es gibt manche, die sind elektronisch schon alle.
Die Weichen, oder was meinst du jetzt?
Nein, auch Stellwerke. Das Stellwerk kümmert sich um Weichen,
ja.
Zuggenehmigung und Signale.
Ah, okay.
Und da gibt es halt zentrale Punkte mittlerweile. Strecken werden zentral überwacht aus den Fernverkehrszentren und so. Aber selbst die sind noch dezentral.
Mhm.
Und diese Daten sind nicht angebunden an das Reiseinformationssystem. Das ist alles getrennte Systeme.
Aber?
Es könnte man machen, natürlich.
Ist das nicht im Prinzip nur Kabel in die Wand stecken und hier Daten fließt ins Internet?
Vielleicht. Das muss aber die Bahn fragen, ich weiß es nicht. Was sie daran hindert, es nicht zu machen.
Ich meine, dass man das dezentral belässt, liegt ja einfach daran, dass wenn dann der zentrale Server ausfällt, hast du halt ein Problem. Deshalb sind dezentrale Strukturen, das sind ja generell.
Und es hat der Vorteil, wenn der Stellwerksleiter doch in der Nähe der Strecke ist, im Zweifel.
So. Das ist ja alles gar nicht schlecht, aber trotzdem ist ja zu sagen, wir stecken jetzt ein Kabel in die Wand und schieben die ganzen Daten auf den Server, wo die dann zentral ausgewertet werden können. Da spricht ja nichts gegen, oder?
Das passiert auch teilweise. Nur nicht für alle Strecken.
Aber das wäre doch wesentlich genauer als die Grütze jetzt. Dann müsstest du auch gar kein GPS verbauen, sondern kannst das nutzen, was du jetzt hast.
Ja, aber selbst dann hast du es noch nicht ganz genau. Und zwar aber.
Ja, aber genauer als dieser Mist hier. Ja, der ist jetzt gerade in Göttingen losgefahren. Der wird der, was weiß ich, in 25 Minuten in Kassel-Wilhelmshöhe sein. Wenn der aber zwischendrin jetzt gerade mal entgleist ist, dann kommt der halt nicht in 25 Minuten in Kassel-Wilhelmshöhe an, sondern vermutlich gar nicht mehr.
Ja.
So, und bis sie das merken, das geht alles besser.
Also und das, was du jetzt beschrieben hast, dieses Abschnittding, ist ja auch eh veraltet, weil das neue europäische Zugbeeinflussungssystem, funktioniert noch anders. Und zwar gibt es dann kein zentrales Ding mehr, sondern die Züge erkennen sich selber gegenseitig und halten gegenseitig Abstände.
Das haben aber die ICEs teilweise schon, ne?
Nein.
Noch gar nicht? Ich dachte, also die ICE-3s hätten das schon.
Ja, die ICE-3s.
Ja.
Aber es gibt ja 5 Baureihen.
Ja, ja.
6, glaube ich, mittlerweile.
Ja, aber ich meine doch, dass teilweise
die Dreier schon damit fahren. Die Dreier müssen haben, weil sie halt ins Ausland fahren. Die Einser haben das, könnte sein, dass die es auch haben, weil sie in die Schweiz fahren. Oder die haben ein Schweizer System drauf, ja.
Ja, Anycast, ihr Bahn-Podcast.
Tja, aber wie gesagt, das ist also hoch, also die Bahn ist halt immer noch eine Behörde, die 30 Hände.
Nee, ist ja keine Behörde mehr. Und das ist eine Behörde. Scheiße.
Es ist eine Behörde.
Nein, was du meinst, das ist die Struktur. Und jedes große Unternehmen, das ist ja die große Lüge der Neokons, ja, die große Lüge der Neokonservativen und neoliberal werden sie in Deutschland genannt, ist ja, ja, wir müssen hier bloß ein privatwirtschaftliches Unternehmen schaffen, dann wird das alles effizienter und schlanker und keine Ahnung was, wird alles besser. Das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Weil immer, gerade und gerade in privatwirtschaftlichen Unternehmen ist es ja so, da steht ganz oben, wenn du eine Aktiengesellschaft hast, dann ist da ganz oben halt die Hauptversammlung. So, die wählt irgendwie den Vorstand, ja, und dann hast du ein ganz klar hierarchisierte Struktur in diesem Unternehmen. Und dann ist klar, dass wenn der unten seine, der, jeder, jedem werden Befugnisse zugeteilt, ja, das wird immer ein bisschen weiter ausgebreitet nach unten, so pyramidenartig läuft das dann ja zu auf den Vorstand. Und dann ist klar, dass irgendjemand irgendwann sich sagt, naja, also die Kompetenz habe ich jetzt eigentlich nicht. Und wenn ich jetzt über meinen Kompetenzrahmen hinaus entscheide, dann kriege ich womöglich Ärger. Und nichts anderes ist ja passiert in der Behörde auch. Und deshalb krankt es bei Behörden manchmal, dass die so ein bisschen unflexibel und starr sind. Aber das passiert in großen Unternehmen zwangsläufig, weil du halt, das ist halt kein Fünf-Mann-Betrieb, wo dann halt, keine Ahnung, hast du den Malermeister und der hat irgendwie 4 Angestellte und die alle sind schon, arbeiten seit 20 Jahren zusammen und sind per Du und dicke Kumpels, dann kann halt auch mal der eine sagen, naja, sag ich dem Money jetzt und dann machen wir das so, läuft schon, entscheide ich jetzt, passt oder so.
Aber ich kenne es
auch. Aber, ne, deshalb nochmal kurz, das ist keine Behörde, sondern das ist eine hierarchisierte Struktur, die zwangsläufig zu Bürokratie führt. Und das hat nichts mit Behörde zu tun.
Nein, ich sehe, das ist bei der Telekom dasselbe und bei der Bahn.
Das ist aber auch bei der Deutschen Bank so und bei der Commerzbank.
Die Commerzbank
ist ja mittlerweile auch staatlich.
Nein, es ist halt so, dass bei einer Behörde einfach eine Aktie drüber, einfach ein neues Kleid gegeben hat. Innen drin ist immer noch dasselbe Apparat.
Nein, aber ich meine auch ganz normale, in Anführungsstrichen, die diesen Privatisierungsprozess nicht hinter sich haben, Großkonzerne. Nehmen wir nochmal, was gibt's denn da? Vergleichbar Großes gibt's natürlich nichts, das ist natürlich logisch, aber so an großen Konzernen hier, Siemens oder so, ist genau der gleiche Scheiß. Immer wenn du große Strukturen hast, die du irgendwie organisieren musst, dann machst du es meistens hierarchisch, weil sonst musst du zu jedem Scheiß eine Abstimmung machen. Und wenn du es hierarchisch betreibst, dann wird immer Bürokratie entstehen. Weil letztendlich, wenn jemand nicht genau weiß, darf ich das jetzt oder auch weiß, wenn ich das jetzt entscheide, übertrete ich meinen Kompetenzrahmen, dann führt das dazu, dass Leute zumindest nachfragen müssen. Und damit das natürlich automatisiert und Effizienz und keine Ahnung was, ja, dann kommen die ganzen McKinseys und so und die ganzen Unternehmensberater und sagen, ja, dann macht er doch mal ein Formular und dann macht ihr noch so ein klickbares Formular zurecht in deinem Computer und dann geht die Anfrage direkt an den Chef, dann müsst ihr euch gar nicht mehr sehen, das geht alles viel schneller. Und dann hast du natürlich einen riesengroßen bürokratischen Moloch, weil was sie dann auf der anderen Seite nicht bedenken ist, dass wenn man irgendwie miteinander spricht und kommuniziert, natürlich ein ganz anderes, was ich damit sagen will, es hat nichts mit Behörde zu tun, sondern es hat einfach mit Größe der Organisationseinheit zu tun. So.
Die Bahn ist trotzdem eine Behörde.
Siemens ist auch, wenn du sagst, dass wenn du es am Behördenbegriff ausmachst, dann ist Siemens auch eine Behörde.
Ja.
Und dann ist, keine Ahnung, Air Berlin auch eine Behörde. Obwohl Air Berlin ist gar nicht so groß.
Nee.
Aber was gibt es denn so für große hier? Mercedes ist eine Behörde. Dann ist hier.
Die sind selbst die sind winzig im Vergleich zur Deutschen Post, zur Telekom.
Ja, aber trotzdem, es geht mir einfach nur um Großunternehmen. Die müssen ja nicht mal 20.000 Arbeitnehmer haben, die da arbeiten, sondern es reicht ja schon, wenn das irgendwie 500 sind.
Wie viel hat denn die Bahn?
Ach, viele.
Sie gehört aber auch irgendwie zu den Größten.
Natürlich gehört die zu den Größten. Muss sie ja auch. Die muss ja ganz Deutschland beliefern. Soll sie ja auch.
Sie hat 300.000 Mitarbeiter.
So. Weltweit aber, oder nur in Deutschland?
Weltweit.
Ja. Gut. Was wünschen wir uns denn von der Bahn in Zukunft?
Weiß ich nicht. Die Post hat noch mehr, die hat fast 500.000.
Ja, gut. Naja, wie gesagt, also diese, ne, da können Mitarbeiterüberwachung entstehen. Das ist vielleicht nicht ganz so cool mit dieser Überwachung und so. Aber was wünschen wir uns von der Bahn, Dennis?
Was wir uns von der Bahn wünschen?
Ja, du hast dir Ausblick und Wünsche aufgeschrieben.
Habe ich das?
Ja, das habe ich nicht gemacht.
Das war ich?
Ich weiß nicht. Oder war ich das doch? Nein, das war ich nicht.
Ja, auf jeden Fall, was man sich von der Bahn wünschen kann, ist, bekommt euren Arsch hoch und macht mal Innovation wirklich. Und spricht mit euren verfickten Kunden.
Und bitte, liebe Bahn, ja, auch das nochmal eine Anmerkung aus dem Chat, die ich aufgreifen möchte. Lasst mich doch nachschlagen, wann meine Züge fahren und mein Handy-Ticket kaufen. Lasst mich das doch in einer App. So. Wenn ich jetzt hier suche, so, wann fährt denn der nächste Zug jetzt von Göttingen nach Berlin, dann sagt er mir, alles klar, das ist irgendwie dann und dann, von gleich so und so. Und dann sage ich, ja, alles klar, hier, Verbindung, kaufen. Dann sagt er, als ich die App noch nicht hatte, die Handy-Ticket-App, ja, da musst du dir jetzt aber erstmal die Ticket-App runterladen. So. Und wenn ich das jetzt mache, jetzt habe ich es ja getan, wenn ich es jetzt mache, dann sagt er mir, ja, dann muss ich jetzt mal in die Handy-App gehen, in die Ticket-App gehen. Warum geht das? Das geht doch in einer. Das ist doch, das, oder nicht? Das ist doch, wie kommt das eigentlich wieder zustande?
Sehe ich aus wie die Bahn?
Ja, du bist doch hier der Pro-Bahn-Mensch.
Ich kann es mir nicht erklären.
Du musst jetzt aber mal, du bist doch in meinem Fahrgastverband. Ihr seid doch für mich da.
Ja, das ist.
Wir nehmen doch mal Kritik mit.
Ja, mach ich doch.
Sitzt hier immer nur rum, frisst dich voll, wenn du hier bist, aber und lachst, ja.
Ich kriege hier nichts zu essen.
Rülpst ins offene Mikrofon.
Ich kriege hier nichts zu essen.
Möchtest du ein Mars? Ich habe ein Mars Mandel gekauft. Total geil. Hab ich noch nie gegessen. Richtig lecker. Willst du einen?
Ich mag keine Mandeln.
Mao-Am kann ich dir auch anbieten.
Nee, kann ich auch drauf verzichten.
Jogurette?
Ah.
Ja, ich hole dir eine Jogurette.
Ja, aber jetzt muss ich wieder die Sendung alleine machen.
Kannst du schon mal das nächste Thema anmoderieren?
Ja, aber es ist deins. Naja, aber zur Bahn auf jeden Fall. Wieso das nicht eine App ist, das müssen die selber fahren. Die sind halt irgendwie ein bisschen ballerballer. Ich glaube, die wollen einfach nur ganz viele Apps im Store haben, weil das einfach protzig ist oder so. Oder weil es einfach Ärger gibt, weil es in einer App ist und dann gibt es Ärger. Keine Ahnung. Aber nur ein? Boah, du bist geizig.
Nur ein?
Nur eins.
Ah.
Ja. So froh, dass du auch was kriegst.
Ja.
So. Jetzt spuckt er hier auch noch Sachen aus. Und am Schmatzen. Ich habe jetzt nicht gehört, was du gesagt hast. Wir hatten uns hier irgendwie Urheberrecht notiert. Na, auf jeden Fall. Wie heißen die denn jetzt noch? Was ist denn der Name der organisierten Content-Mafia in Deutschland nochmal?
Die Deutsche Content-Allianz.
Deutsche Content-Allianz, genau. ich finde ja, Content-Mafia e.V. hätte ich ja besser gefunden. Hätten die mal Eier bewiesen, wenn sie das gemacht hätten. Aber,
ja, aber es ist kein LV.
Naja. Da sitzt ja auch irgendwie komischerweise die ARD mit drin.
Und das ZDF.
Und das ZDF, natürlich, weil... Und die haben jetzt ja einen, der Bundesregierung... War das ein offener Brief oder direkt sogar adressiert? Ich weiß es gar nicht.
Auf jeden Fall öffentlich, als Pressemitteilung.
Öffentlich gemacht, hier, Bundesregierung, ACTA ist so wichtig, das muss jetzt endlich mal auf den Markt. Ja. Auf den Markt. Siehst du, da bin ich auch schon wieder, ne? In Wirklichkeit muss es nämlich auf den Markt, so. Weil, das, na, ich fange jetzt gar nicht. Und er hat gesagt, ACTA ist so wichtig. Das ist natürlich auch lustig, dass sie das sagen, ja? Weil, ich dachte, das wäre nur ein Handelsabkommen und da geht's in Wirklichkeit, das Hauptaugenmerk liegt ja nur auf Produktpiraterie und da geht's um Ölfilter, um Reifen, um Bremsbacken,
Schrauben,
Kleidung, Schuhe.
Im Zweifel die Rolex.
Die Rolex. Ich dachte, darum ging's. Und dass das da im Internet noch ein bisschen was macht und mit diesem komischen Urheberrecht und geistiges Eigentum, das wäre nur so mit passiert. Oder? Ja. Anscheinend, also zumindest sieht es die Content-Allianz anscheinend doch nicht so, weil wenn die schon so drauf pochen, die werden ja wissen, was sie davon haben.
Ja, wer ist da drin eigentlich? Da sind irgendwie ARD, ZDF und...
Ja, die ganzen Verlage. Das ist ja auch das nächste Ding. Da hat ja der Stefan Niggemeier zweimal letzte Woche, diese Woche drüber geblockt, sehr ausführlich und sehr schön und gesagt, dass sowieso dieses Zusammengehen mit der, weil die denken sich jetzt ja auch irgendwie so eine gemeinsame Erklärung aus, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk teilweise auf ihren Online-Journalismus verzichtet, was die...
Private sollen Video machen.
Print im Internet, könnte man sagen. Also die Textberichterstattung angeht, die dann zurückgefahren werden und fahren werden soll. Und was sagt der Private sollen hier...
Oh, ich sage jetzt mal zur Content-Allianz noch ganz kurz. Ja. Also drin ist ARD, ZDF, der VPRT, also privater Rundfunk, also die RTL-Spacken und so, die GEMA.
Ja, natürlich.
Der Börsenverein.
Oh Mann, ja.
Und natürlich der Herr Dieter Gorni, der Vorsitzende der Musikindustrie. Und und die SPIO. Was ist das denn nochmal? Das müsste die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft. Also die üblichen Verbrecher, würde ich sagen.
Ja, wobei wir jetzt eigentlich schon beim nächsten Ding waren. Nämlich, dass die jetzt irgendwie zusammen mit den Verlegern eine Erklärung machen. Das war dann der zweite Artikel von der Gemeinde. Also der erste war über diese gemeinsame Pressemitteilung da zu ACTA. Übrigens, das sollte man auch noch sagen, Samstag sind wieder ACTA-Demos. Samstag ist im Sinne von morgen gemeint.
Oder gestern, je nachdem.
Ist immer dieses, das ist ja auch so ein Ding, ne? Naja, für die Live-Hörer ist es morgen. In Göttingen ist, glaube ich, nichts geplant, wenn ich das so richtig gesehen hatte. War da eigentlich letztes Mal was los?
Ich war nicht dabei.
Ja, an dem Wochenende war ich in Frankfurt übrigens. Waren. Zum Urheberrecht kommen wir auch nochmal gesondert, weil ich sehe gerade im Chat schon wieder Hinweise, die irgendwie zu weit wegführen von dem, was ich sagen wollte. Ich wollte im Prinzip einfach nur sagen, diese Stefan Negemeyer-Artikel waren ganz super. Denn der zweite ist ja die Online-Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks soll sich quasi auf Video-Content und Audio-Content, der sowieso schon irgendwie im normalen Produktionsdings da ausgespeit wurde, darauf soll sich es beschränken und die sollen quasi keine Textberichterstattung machen. Ja. Das übernehmen dann Spiegel Online, Bild Online, Welt Online.
Die Qualitätsmedien.
Genau, ja. Spiegel Online, das Qualitätsmedium des 21. und 22. Jahrhunderts. Und
ich finde immer noch zu Recht, dass die Spiegel Online-Mitarbeiter nicht in derselben Kantine essen dürfen wie die Spiegel-Mitarbeiter. Das sollte man erwähnt haben.
Verzeihung. Ist es echt so?
Ja.
Was?
Also, sie sind jetzt umgezogen ins neue Gebäude. Da, glaube ich, ist eine gemeinsame Kantine, aber selbst dagegen haben sich die Print-Kollegen sehr gewehrt. Weil die wollen mit der Panorama-Abteilung von Spiegel nichts zu tun haben.
Panorama finde ich übrigens sehr schön. Die verpflichten sich im Gegensatz dazu, dass sie nicht mehr so viel Videomaterial ins Internet schmeißen.
Selbstverstümmelung.
Selbstverstümmelung. Negemeyer sagt, voraus eine Selbstverstümmelung hat er nicht ganz unrecht, ne? Weil letztendlich und dann vor allen Dingen so eine Vereinbarung zwischen den Dingern irgendwie noch.
Ja,
Ich meine, vom öffentlichen Recht im Rundfunk ist irgendwie Staatsferne, finde ich, zu erwarten. Und so, aber ja nicht in dem Sinne, dass sie jetzt einfach tun und lassen können, was sie wollen, ja, und sagen können, ja, wir machen jetzt hier eine schöne Vereinbarung und dann lassen wir den ganzen Scheiß wie sein.
Ja, aber dann.
Die könnten ja auch, weißt du, wenn du die richtigen Leute dann in die Chefetagen setzt, können die ja sagen, wir hören jetzt auf damit, wir machen nichts mehr.
Ja, aber dann würde ich, also da sollte die Politik ihre Gestaltungsrahmen im Sinne der KEF nutzen und sagen, ja, wenn ihr keinen Text produziert, dann kürzen wir euch erstmal eine halbe Milliarde
weg. Ja, aber das ist doch scheiße.
Ja, aber das ist die Konsequenz.
Ja, aber das ist doch scheiße, denen dann wieder das Geld wegzukürzen.
Ja, aber
das muss doch andersrum laufen. Da musst du die hier Rundfunkstaatsvertrag musst du grundlegend erneuern und musst diese ganze Zugeständnisse an die verkackten Dummverleger daraus streichen.
Ja, natürlich.
7 Tage online stellen und dann löschen. Es sei denn, du machst diesen Dreisprung sonst was Trick da, Drei-Schritte-Prüfung oder wie es heißt.
Du musst das Video dann als zeitgeschehenes Dings da Nachrichten.
Ja, so diese Drei-Stufen-Prüfung ist es doch irgendwie.
Genau.
Musst du mir so 3 Fragen mit Ja beantworten und dann darfst du länger online bleiben und zum Scheiß.
Wenn es halt relevant ist.
Für die Kacke habe ich doch bezahlt. Also ich jetzt nicht, weil ich bin von Rundfunkgebühren befreit, aber ab April zahle ich. Ich habe die Scheiße ist bezahlt, die Scheiße ist produziert, verdammt nochmal.
Sind zwar verlizenziert so.
Und dann will ich auch darauf zugreifen können, und zwar immer. Und dann will ich nicht irgendwie hier beim Archiv vom Westdeutschen Rundfunk anrufen müssen und sagen, schicken Sie mal meine Kopie. Ja, geht aber nur auf VHF und kostet 500 Euro. Das ist ja wirklich so.
Ja.
Wir haben mal, es gab mal, wo war das denn noch? Es gab mal bei Vox ist es gelaufen, so eine Spiegel-TV-Reportage, der Pennymarkt auf der Reeperbahn.
Oh, die ist geil.
Super, ne?
Ja.
Ja. Ist dann irgendwann auch auf YouTube gewesen, haben wir aber nirgends gefunden. Das hat keiner von uns aufgenommen. Also hat ein Kumpel von mir mal nachgefragt, hier, was kostet das? Ja, machen wir euch, das waren da wie 4 Folgen oder 5 Folgen oder so, pro Folge brennen wir euch auf DVD, ist gar kein Problem, kostet dann pro Folge 50 Euro. Das ist doch lächerlich. So. Ich meine, das war jetzt ein Privatsender, von daher ist der Vergleich nicht 100%.
Ja, aber da kostet halt irgendwie beim Deutschlandradio kostet eine Mitzeichnung pro einer Stunde irgendwie 12 Euro.
Ja, ich meine, das ist ja, ne, aber trotzdem, wenn du jetzt wirklich eine alte Sendung hast oder so, dass das natürlich alles mal digitalisiert gehört und so, auf die Idee kommen die gar nicht. Und dass die Sachen einfach, und zur Not, weißt du was, zur Not ist mir doch egal, dann sollen sie da einfach eine riesen Liste machen, wo einfach drin steht, die müssen das gar nicht großartig verschlagworten oder so, die sollen einfach nur die Datei irgendwie benennen, was dazu passt, ja, dann werden sich schon Leute finden, die in ihrer Freizeit das so sortieren und das online so hübsch aufbereiten, dass jeder auf die Sendung zugreifen kann, und zwar indem man sich durch irgendwelche Menüs durchklickt. Das machen schon andere Leute, da muss man gar keine Sorge haben.
Gerade bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, alles was jetzt über den Sender geht, ist digital vorliegend, weil die spielen nur noch digital von Fall zu
Fall. Wird immer lächerlicher.
So. Weil hier, in deren Sendezentrum sitzt halt nur ein Typ.
Und ich bezahle auch den Online-Content von tagesschau.de und von heute.de und von sonst was. Und da ist auch Berichterstattung bei. Du hast hier zum Beispiel noch von Hyperland, hast du einen Artikel verlinkt im Pad, ja? Der wäre dann nicht mehr möglich, weil dann gibt's keine Blogs mehr beim ZDF. Das wird dann abgeschaltet. Aber ich will diese Berichterstattung doch haben. Ich zahl doch dafür. Lass sie doch richtigen Journalismus machen, öffentlich finanziert. Da muss sich keiner an Werbeketten irgendwie hängen oder sonst was, sondern generiert mir einfach halbwegs redaktionell bearbeiteten Content. Denn da, wo diese scheiß Werbeindustrie hinläuft und nichts anderes ist ja
Privaten?
Genau, machen die Privaten, ja. Die sind ja einfach nur, die sind ja im Prinzip
dazu da, die Zeit zwischen den Werbepausen zu füllen.
Ja, die sind im Werbebusiness. So. Die vertreiben Werbung für ihre Kunden. Nämlich, die Kunden sind die Leute, die werben wollen.
Und VW, das,
Audi, keine Ahnung. Und
das RTL oder Sat1 irgendwie Nachrichten machen, ist auch irgendwie eine gesetzliche Auflage.
Ja, und das sieht man ja auch, was das denn für Nachrichten sind. Ja. Gerade bei Sat1. Bei RTL geht's ja noch halbwegs. Also das Nachtjournal zumindest. Also, ne?
Ja, also, aber das liegt auch daran, dass sie irgendwie Nachrichtensender am Zweifel haben, an der Backe.
Stimmt, ja, okay. Die können natürlich auch auf eine Redaktion zurückgreifen. Redaktion, in riesengroßen Anführungsstrichen.
Aber selbst NTV ist Schrott.
Und auf der anderen Seite musst du ganz einfach sehen, dieses Printmodell, das ist einfach, bei uns würde man in Ostfriesland sagen, overdartig, ja. Das ist einfach drüber, ja. Die Zeit ist vorbei. Das ist einfach, Geschäftsmodelle ändern sich. Du kannst auch heute mit dem Pferdekarussell, das sich im Kreis dreht, da kriegst du kleine Kinder drauf, aber so Erwachsene kriegst du damit nicht mehr dem Ofen hergelockt. Das ist einfach zu Ende. Und da muss man sich ein neues Geschäftsmodell einfallen lassen. Da muss man halt ein anderes Karussell bauen. So. Die wollen jetzt aber sozusagen sagen, naja, aber jetzt wollen wir online keine Konkurrenz haben und im Werbemarkt und keine Ahnung was, das kannst du auch vergessen. Dass wenn dann wenigstens so viel Geld bei denen zusammenkommen würde, dass sie qualitativ hochwertigen Journalismus betreiben könnten. Können sie aber nicht. Guck dir doch mal Spon an, das ist doch scheiße.
Da gibt es irgendwie nur 3 oder 4 Redakteure, die guten Content produzieren, der Rest ist DPA-Scheiß.
Ja, das kommt ja noch hinzu. Billigheimer.
Also ganz schade ist einfach, dass die DPA nicht einfach eine eigene App anbietet und einfach ihre Meldungen reinpackt. Dann würden direkt ganze Nachrichtenportale direkt absterben.
Aber geht das überhaupt? Das haben die doch bestimmt in ihren.
Das ist ausgeschlossen natürlich.
Das haben die doch bestimmt in ihren Verträgen mit den.
Ja, klar. Die DPA gehört ja der ganzen Pressemafia. Ist auch so ein Genossenschaftsding halt, bisschen artig organisiert.
Wenn ich das jetzt schon wieder sehe, hier ja Netzwelt. Ja, iPhone-Fehler ermöglicht Zugriff trotz Codesperre. Die Nachricht ist eine Woche alt. Die Nachricht ist, ja, 4, 5 Tage oder so.
Ja.
Richard Meusers.
Ach, das ist.
Die Nachricht.
Wenn es der Stöcker schreibt, alles andere ist Schrott, Feierabend.
Aber die Nachricht ist alt, so, ja.
Ja. Auf jeden Fall, das habe ich zum öffentlichen rechtlichen Rundfunk noch, dass die Pielheim,
Pielau.
Irgendwie, aber die Kuh ist einfach doof. Also wortwörtlich doof. Also es gibt einen Artikel bei den Nachdenkseiten, der sich. Man hört das.
Na, ist ja gut.
Und es gibt einen Artikel bei den Nachdenkseiten, der sich kritisch damit aussetzt, seitdem die an die Macht kamen beim BDR. Wie immer mehr Programme glatt gemacht werden. Also im Sinne von, Naja, aber man darf den Hörer nicht überfordern und wir haben ja nur alte Hausfrauen als Hörer, dann müssen wir anpassen uns und alles glatt streicheln schön, damit das so einen schönen Hörerfluss gibt. Und dann sagen die meisten Mitarbeiter bei mir, ja, die Frau ist halt ein bisschen, alles was sie nicht versteht, ist böse. Und das ist darauf zurückzuführen, müssen wir ein paar Linken. Und die Frau hat sich ja irgendwie direkt an den Hals der Privaten geworfen und so und die. Und wenn da öffentlicher rechtliche Rundfunk runtergeht, dann wegen dieser Kuh. Ja, ich muss noch weiterreden, weil der Herr noch kaut. Ja. Mir fällt doch nichts ein.
Lass mich doch kauen.
Ja, dann ich war mit meinem Satz fertig und hab eine.
Lies doch wieder aus der Wikipedia vor, so wie vorhin.
Auf jeden Fall so. Gibt es beim Hyperland gibt es einen Vorschlag für neues Urheberrecht.
Wollen wir das schieben?
Ja.
Ich würde nämlich gerne zum Urheberrecht nochmal besonders kommen, wo ich mich dann ein bisschen noch weiter vorbereiten wollte.
Machen wir.
Weil ich meine, ist klar, irgendwie ganz viele Leute, was man immer hört, ist dieses ganz normale Gebäsche, Urheberrecht funktioniert nicht mehr, blablabla, Geschäftsmodell, Ratter, was ich gerade eben auch gemacht habe, so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite zu sagen, was könnte denn wie könnte denn ein modernes Urheberrecht aussehen? Auch so ein kleiner Geschichtsvergleich, wie war das Urheberrecht denn früher und so? Das sind ja alles Gedanken, die man sich mal generell machen kann. Da könnte man sich auch mal jemanden für einladen, der sich damit auskennt. Dann bräuchte man, Entschuldigung, Geld. Geld, das kann man über Flatter uns geben, weil wir brauchen nämlich dann noch ein neues Headset. Deshalb drückt ruhig auf den Knopf, wenn ihr das mögt. Oder Flatter bietet auch die Möglichkeit von Direktspenden.
Im Zweifel der braune Umschlag. Hörer.
So, genau. Und der braune Umschlag, über den wir nicht sprechen dürfen.
Genau.
Tja. Aber das würde ich, wie gesagt, mal auslagern, weil das ist was für sich wert. Ich habe auch schon so ein paar andere, übrigens, ich habe noch so ein paar andere Sachen, habe ich schon quasi auf Halde. Ne? Ich bin schon im Kopf. Haben wir schon Sendungen produziert?
Schon im Sommer, ja.
Im Kopf, da ist schon, also Wahnsinn. Was ich da alles schon, also puh, wenn wir das machen, dann ja, wird interessant.
Ja.
So. Was denn hier mit der Uni Göttingen? Die will ja auch erwähnt sein.
Ja, da gibt es eine Ausschreibung für ein Forschungsprojekt. Und da geht es um die Regulierung von Inhalten im Internet. Explizit Netzsperren erwähnt.
Aha.
Ich hatte erst geschrieben, forscht für Netzsperren, aber ich wurde darauf korrigiert, dass der Text das nicht hergibt. Ich war ein bisschen zu viel, gerade in meinem Paranoia-Modus drin und habe dann gelesen, boah, Netzsperren, boah, die werden von der
Regierung. Hast du in den Dennis-Optionen den Haken bei Fefe-Mode gesetzt?
Ja. Ja. Also die forschen über Netzsperren. Und zwar, wie das in libertären Doom liberalen, etablierten Demokratien funktionieren würde. Ob sowas geht oder nicht, so habe ich es jetzt
verstanden. Okay, alles klar. Aber ist von wem ist wer beauftragt?
Das ist die Uni Göttingen, die haben hier so ein interdisziplinäres Ding.
Aber das ist direkt von der Uni Göttingen und hat keinen Auftraggeber oder so, sondern...
Es sieht nicht danach aus. Es gibt ein Göttingen Center for Digital Humanities.
Okay.
Das ist hier mit der Max-Planck-Gesellschaft und mit der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel.
GCDH.
Ja, aber ich wollte es aussprechen. Göttingen Center for Digital
Humanities. Ja, nee, es wird hier nur gerade in den Chat geschrieben.
Und das ist...
Ich musste ja sowas schon gar nicht mehr bei Google suchen. Das funktioniert ja echt ganz toll mit dem Chat. Ich danke euch.
Die suchen wissenschaftliche Mitarbeiter. Hund irgendwie kriegt ordentlich Kohle und das ist auf 3 Jahre befristet aber. Aber selbst dann 3 Jahre Kohle hinterhergeschmissen.
Ja.
Für ein Forschungsprojekt. Aber man muss irgendwie Politikwissenschaftler sein.
Oh, schade. Weil ich wollte gerade sagen, mein Studium endet ja auch
mal irgendwann. Aber ich wundere mich, wieso die Politikwissenschaftler suchen nicht Juristen.
Na, wenn du Juristen da drin hast, ja, dann weißt du ja nachher im Endeffekt noch, wie es funktioniert.
Das also Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium und die Promotion im Fach Politikwissenschaft oder einem benachbarten Fachgebiet, was auch immer das ist.
Es ist eine Postdoc-Stelle.
Eine was?
Postdoc. Was ist das überhaupt? Hier werden wir Sachen in den Chat geworfen an
Ach Leute, ich bin Schüler, ich gehe nicht an eure verfickte Uni.
Also es gibt, das kann ich jetzt, also auf jeden Fall ist da irgendwie
Auf jeden Fall, sie forschen
darüber. Professor Busch. Wie schön. Busch. Ach so, nach der Promotion. Also was man direkt quasi, ja, eine Stelle für jemanden, der quasi gerade promoviert hat und dann wahrscheinlich in sich in der Pro hier in der wissenschaftlichen Karriereleiter ein wenig hocharbeiten möchte. Für solche Leute ist das anscheinend gedacht, wie mir hier gerade die Frau Wortkomplex mitteilt. Vielen Dank.
Ja, das war's.
So viel dazu. Kultur hast du ja aufgeschrieben.
Ja. Ich möchte gerne eine Kulturecke etablieren.
Kulturecke?
Ja.
Ja, dann mach das doch.
Eigentlich bräuchte ich noch so einen Feuilleton-Öffner, so nach dem Motto, so klassische Musik, die einleitet und so.
Ja, wir können ja auch so Segmente einbauen, ja, mit so Radiobeitragsähnlichen Dingern, die uns vorher zugesandt werden, die wir dann einbauen und währenddessen können wir Schnitzel essen.
Ja.
Ja.
Finde ich gut.
So, also Kultur, was ist denn so kulturell wertvolles?
Wir sind wieder beim öffentlichen Rundfunk. Und zwar,
schon wieder.
Ja, Zombie 2.0 ist ein Feature vom SWR.
Aha.
Geht um ein bisschen so um die Zombies in der Popkultur und weshalb Zombies so eigentlich so geil sind und wieso die von den Menschen so geliebt werden.
Weshalb du sie so geil findest.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Und weshalb sie so irgendwie so ein Metapher für Krisen und so sind. Ist eine ganz nette Audiokollage. Kann man sich online noch nachhören? Ich glaube noch ein paar Tage lang. Dann muss es gelöscht werden, natürlich. Im Zweifel findet man...
Ja? Radio-Feature oder was? Nein.
Das ist ein Feature, ja.
Ja, aber so ein Fernseh-Feature oder was?
Nein, Radio-Feature.
Audio. Was? Also, wann ist das denn online? Ich habe doch den Feed abonniert.
SWR 2 ist ein Radio-Feature. Eine Stunde lang kann man sich reinhören, kann man online gucken. Zombie 2.0. Ich weiß nicht, wie lange dieses Ding online ist, im Zweifel im Nerdblock, Nerdcore-Blog ist es auch, der hat es auch auf seinem Server hochgeladen.
Ja.
Es ist kein ARD-Radio-Feature, falls du das meinst.
Ach so, es ist kein ARD, okay. Es
ist ARD-Radio-Feature ist noch eine abgetrennte Reihe.
Ja, ja.
Aber Features sind ganz geil, weil ich bin persönlich, ich habe zum Beispiel bei mir auf meinem Server einen Radiorekorder laufen. Das heißt, ich stelle nur kurz ein, hier, ich möchte vom Deutschlandfunk von 14 bis 15 Uhr was aufnehmen und dann nehmt das für mich auf und dann kann ich es als MP3 dann herunterladen am Ende. Das ist legal.
Home Taping is killing music, sag ich da nur.
Also, ganz cool. So.
Ja.
Und das Coole ist sogar, du könntest mich beauftragen, das für dich zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe, und ich könnte sogar von dir Geld verlangen, um die Auslegung der Materialkosten und so.
Ja, es gibt ja auch diesen Online-Video-TV-Rekorder-Dings. Genau. Wobei ich mir, da frage ich mich auch immer, wie legal das jetzt eigentlich
ist. Das ist tatsächlich sehr, also es gibt also, immer Rechtsstreite, aber die halten sich immer noch.
Ich bin halt kein Urheberrechtstyp und Experte und so, deshalb meine Meinung auch sehr.
Aber die wurden schon öfters verklagt und bisher sind sie immer noch online und können irgendwie alle Programme noch immer noch empfangen.
Ja.
Also die halten sich halt.
Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Wir müssen uns mal tatsächlich jemanden einladen, der sich damit auskennt. Ausladen, der sich damit einkennt, hätte ich fast gesagt.
So.
Kann
man sich anhören. Stunde.
Kulturteil? Habe ich auch noch was zur Kultur mit beizutragen? Ich glaube, diese Woche nicht. Psst. Kultur ist auch scheiße. Alles scheiße.
Dann habe ich noch was. Und was Musikalisches.
Noch was Musikalisches, ja.
Und zwar, okay. Das zweite Album von Darkchip wurde veröffentlicht.
Wer ist das?
Darkchip ist so ein Kollektiv, das Daft Punk-Musik in 8-Bit umwandelt. Oder remixed in 8-Bit.
Ach was.
Und die haben jetzt dieses Volume 2 veröffentlicht, vor ein paar Tagen. Das kann man sich kostenlos herunterladen im Internet, auch das Volume 1.
Was für eine Lizenz ist das denn?
Ich glaube, keine freie. Im Zweifel kämst du immer mit der GEMA in Konflikt, weil das dann...
Die sind auch noch... Was? Sind die auch noch hier über die GEMA?
Daft Punk ist bestimmt bei der GEMA.
Meinst du?
Ja. Also das ist, die sind in Amerika, das ist irgendwie dann unter, weißt du ja, Fair Use abgestempelt halt, weißt du ja. Das kann man sich runterladen. Es ist nicht so pralle wie das erste Album. Das zweite Album hält noch viele Tracks aus dem Tron-Soundtrack.
Ja.
Aber es ist nicht so pralle wie das erste.
Das
so viel zu sagen.
Ist auch hier in der Geräuschewolke. Haben die es auch, da haben sie es hochgeladen. Und wo ist jetzt hier der Download-Knopf?
Ja, da steht Rapid Share und
Media Player. Steht tatsächlich, ja, so ein bisschen versteckt dazwischen. Das ist nicht schön gelöst, Leute. Das geht schöner.
Kann man sich anhören.
Ja, mache ich, glaube ich, nachher. Nee, ich muss ja erstmal Raumzeit hören, ne?
Aber dazu passt doch 8-Bit-Musik.
Zu Raumzeit?
Ja.
Naja.
Hat so irgendwas so Future-Dings-Star-Zeug. Zukunfts.
Artig. Ja.
Obwohl 8-Bit sehr vergangenhaft ist, aber trotzdem irgendwie doch wie zukünftig anhört.
Ja. So. Hast du noch was? Ich habe nichts mehr.
Zur Kultur nicht mehr.
Nee, generell. Also wir haben ja noch so ein paar Sachen stehen. Von den Kleinigkeiten.
Aber das können wir eigentlich auch unter.
Was denn das?
Das Einzige, was man noch erwähnen könnte, wäre, dass wir da.
Mit den Neutrinos?
Ja. Ja. Das ist natürlich. Und zwar folgendes. Vor ein paar Monaten gab es ja die Meldung, Neutrinos sind schneller als Lichtgeschwindigkeit. Genau 60 Nanosekunden waren es. Das ist Hammer. Das ist wirklich...
Das wäre super gewesen.
Das würde aber auch den Einstein im Grab rotieren lassen, im Zweifel. Weil das dann seine Relativitätstheorie, die widerspricht damit dann. Weil nichts schneller als Licht ist. Feierabend.
Ja.
Tja, und zwar... Und alle wissen, und es wurde auch mehrfach überprüft. Und scheinbar war immer wieder, kam raus, 60 Sekunden schneller. Aber jetzt hat bei einer zweiten Überprüfung, oder einer anderen Überprüfung ist jetzt rausgekommen, ich muss mal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Und zwar wird das abgeschickt von einem Punkt zu einem zweiten Punkt, dann wird gemessen. Die Messung erfolgt per GPS. Mhm. Und da musst du halt beachten mit dem Zeitsprung und so, und das wird alles gemessen und so, das hat alles auch perfekt gepasst.
Die Eigenbewegung des Satelliten ist...
Genau, und das muss alles umgerechnet werden. Dann kann man es wirklich Nanosekunden genau schnell berechnen. Aber scheinbar war es so, dass das LAN-Kabel zwischen Messgerät und Computer nicht so das Beste war. Und dass dafür eine Latenz von 60 Nanosekunden oder deswegen gesorgt hat, dass es dann um 60 Nanosekunden falsch berechnet worden ist.
Ist das jetzt...
Das haben die jetzt in einem Experiment so, glauben sie, so ist es. Es ist so
nicht, okay.
Es ist
halt, ich hatte nämlich auch schon mal gelesen, dass holländische Wissenschaftler, dass die das mal nachgerechnet haben und gesagt haben, naja, wenn man irgendwie diesen und jenen Fehler macht bei der Berechnung der Eigenbewegung des Satelliten, dann käme man auf einen ähnlichen Fehler.
Genau.
Also es gibt mehrere Möglichkeiten, mehrere Erklärungsmuster, Möglichkeiten, die man da jetzt...
Also die Massenmedien haben natürlich daraus gemacht, ja, es gibt schneller als Lichtgeschwindigkeit. In wissenschaftlichen Kreisen haben sie gesagt, ja, das ist zwar interessant, aber irgendein Fehler muss halt drin sein, ja. Weil die Relativitätstheorie irgendwie zu den überprüftesten Theorien gehört.
Ja, klar.
Und deswegen war klar, da muss irgendwie ein Fehler sein.
Ja.
Ist natürlich schade, dass jetzt herausgekommen ist, weil es doch natürlich ganz lustig ist, wenn es doch schneller als Lichtgeschwindigkeit gäbe.
Tja.
Ein LAN-Kabel war es. Wir sollten auch, das ist auch der Hinweis an uns, besseres Equipment immer bei Kabeln zu halten.
Hä?
Nix, ich sag's ja nur. Du hattest ja ein Ersatzkabel da.
Ja. Wir haben hier Kabelbruch. Ja. Das passiert, ja. Wo gehobelt wird, fallen Späne, ja. Und solange man gut vorbereitet ist, ist alles in Ordnung. Wir haben noch jetzt was in eigener Sache, so ein paar kleine Sachen zum Schluss noch. Einmal die Lautstärke. Dennis findet unseren Cast nicht laut genug.
Ja, ich möchte mich laut hören.
Ja, also du, welches Hörsetup, wie hörst du denn?
Ich höre auf einer Teufel 5.1 Anlage. Ich wollte es ja nur erwähnt haben, was ich zu Hause stehen habe.
Super.
nee, aber ich höre, also wenn ich Musik höre, im Vergleich zu Musik in 100%iger Lautstärke bei iTunes, also das ist nichts umgestellt, und wenn ich dann im iTunes den Podcast anmache, dann ist das im Vergleich zu meiner Musik zu leise.
Ist das bei anderen Podcasts auch so oder nur bei unserem? Also ich höre unseren Podcast ja auch normalerweise Kontrolle, nicht immer ganz. Aber so in großen Teilen. Ich halte das auch eigentlich für recht wichtig, dass man das macht. Aus diversen Gründen. Und ich finde den eigentlich ziemlich laut. Also ich höre es übers iPhone.
Aber im Vergleich zur Musik direkt? Ist es da lauter, leiser, gleich? Ich habe es immer im Vergleich zur Musik gehört. Ich hab's, mir ist aufgefallen, es wirkt irgendwie leise und habe es Musik angemacht und deshalb.
Also es ist auf jeden Fall laut genug. Also wenn ich muss, wenn ich unseren Podcast höre, den habe ich jetzt auch bisher eigentlich immer nur zu Hause gehört, deshalb weiß ich nicht hundertprozentig, aber so laut, wie ich das finde, wenn der nur auf halbe Lautstärke ist sozusagen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch für den Straßenverkehr und sowas so laut ist, dass es locker reichen würde, okay, dir da... Also zumindest, was das iPhone hergibt. Und deshalb würden wir jetzt mal gerne so ein bisschen Feedback erhaschen wollen. Wie ist denn das, wenn man das auch, also wenn euch das Ding zu leise ist oder zu laut oder gerade laut genug, dann schreibt das mal irgendwie in die Kommentare oder lasst es uns bei Twitter, teilt es uns bei Twitter mit oder so. Am besten noch, was für ein Gerät ihr nutzt und was ihr genau hört. Hört ihr den Stream, den Livestream? Also ich meine, der ist wahrscheinlich ein bisschen leiser. Oder hört ihr... das gestreamt von der Seite im Browser zum Beispiel, das ist nämlich dann unser MP3-Feed, den wir nicht als Feed anbieten. Also das ist halt
Doch.
Also wir haben den MP3-Feed?
Nein, wenn du den Feed von der Webseite nimmst, da ist ein Feed-URL angebieten, also Anycast, okay. Podcast, das ist der MP3-Feed und der AAC-Feed, der ist geheim.
Dies ist der geheim, der ist aber iTunes.
Ja, aber den habe ich nicht extra nur von verlinkt.
Ach so, okay, alles klar. Also wenn ihr uns aber über iTunes runterladet, dann ist das so ein dieses AAC Enhanced Podcast
mittlerweile jetzt in Mono.
Ding, jetzt ab heute nur noch in Mono, weil das geht nämlich auch mit links und rechts, was ich irgendwie letztens gelesen hatte, dass man da auch eine Stereo-Verteilung in Mono hinkriegt. Und jetzt sind die Dateien bei gleicher Qualität nur noch halb so groß. Ist das nicht fein? Ja, nee, aber schreibt uns das irgendwie dazu und wie und wo ihr es konsumiert, sodass wir auch irgendwie wissen können oder verschiedene Fehlerquellen irgendwie selber ausschließen können. Das wäre ganz nett.
Ja.
Ja, weil ich finde es nämlich, also ich finde es laut genug. Ich find sogar, dass wir ordentlich Wumms haben.
Ja, das Intro hat es ordentlich, ja.
Ja, nee, generell jetzt. Aber naja. Und dann noch eine Sache. Wir fahren im Mai zur Republika. Anfang Mai, vom 2. bis zum 4. ist die in Berlin. Es gibt noch Karten, kauft ruhig welche. Das wird bestimmt schön. Man hört, dass auch Leute in Göttingen, dass es Leute aus Göttingen gibt, die dort Sachen eingereicht haben, die dann eventuell auch einen Vortrag halten. Aber um das jetzt mal so nebulös wie möglich zu formulieren, ich war es nicht. Das kann ich nur dazu sagen, denn ich habe ja keine Eier in der Hose, das wissen wir ja.
Ebenso bei mir.
Ja, das war jetzt noch nicht mal eine Erwähnung wert, hätte ich gedacht, aber wenn du meinst, dass man das noch kommunizieren muss,
das,
also ich dachte, das war eigentlich vorausgesetzt, wenn man hier schon, naja. und wir werden am 1. anreisen schon, 1. Mai natürlich super, und vielleicht auch noch einen Tag länger bleiben. Wir haben auf jeden Fall 1. Mai
vor, in Berlin, wir sind doch Idioten, oder?
Ja, das war ja eigentlich der Grund, warum ich vom 2. bis zum 5. bleiben wollte, aber das ist jetzt irgendwie so eine private Geschichte hier. Wir haben auf jeden Fall vor, da mit so ein, zwei Leuten mal zu quatschen und mit denen so einen kleinen halben Podcast aufzunehmen. Vielleicht, dass wir uns morgens auch im Hotel zusammensetzen und auch mal über den vorherigen Tag uns ein wenig austauschen.
Da will ich ja früh aufstehen.
Ja, nur so 10 Minuten oder so. Wir überlegen uns dann noch so ein paar Sachen. Wenn ihr auf jeden Fall Ideen habt, mit wem wir noch sprechen könnten oder wenn ihr irgendwie selber vor Ort seid und sagt, lasst uns doch mal gemeinsam über das reden, was wir da erlebt haben oder generell einfach mal sprechen über irgendein Thema, dann schreibt uns einfach, gebt uns irgendwie Feedback in jeglicher Form, wie ihr es möchtet, E-Mail,
Brieftaube.
Ja, Brief. Wir haben auch eine Adresse. www, nee, ohne www. Ist auch egal, könnt ihr auch mitmachen. Auf jeden Fall anyk.st/impressum.
Ja.
Da steht eine Postadresse, da kann man auch...
Abmahnungen hinschicken im
Zweifel. Briefbomben. Ja. Alles, was du dir vorstellen könntest. Oder Haribo-Tüten.
So. Die passen nicht in meinen Briefkasten. Ich habe nur so einen schmalen.
Ja. Twitter, ne? E-Mail, Kommentare kann man auch machen.
Ja.
Ja, und das.
Steine durchs Fenster werfen. Mit Zettelchen.
Muss nicht sein. Aber sicher wird auch das, ist auch, wäre auch das eine Möglichkeit. Nein, aber gebt uns da irgendwie Feedback, wenn ihr meint, ihr habt ja jetzt die Idee. Und dann werden wir da versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen.
Genau, weil wir sind komplett kreativlos.
Nee, ich habe schon ein paar Ideen. So, ich habe schon eine richtig gute Idee sogar. Ach, und das ist auch, ja, wenn sofern wir da passendes Equipment genug haben, wird das auch was. Ja. Das ist hier schon quasi so in trockenen Tüchern. Ne? Das ist, also.
Ja, ich ahne es schon. Der Herr hat schon mein Geld verplant.
Was, dein Geld verplant?
Naja, wenn du von Equipment redest.
Ja, um dass meine wir jetzt uns das was kosten lassen müssen, ist ja wohl klar. Ja, aber ich meine jetzt, ich habe schon mal so vorgefühlt und da schon einen Gesprächspartner / in, wer weiß das schon,
im Zweifel
mich da bemüht. Ja. Hast du sonst noch was zu sagen?
Ich weiß nicht. Ich wüsste jetzt nichts, außer
Anmerkungen hier, Anregungen.
Erklärungen, persönliche Fußnoten.
Ja.
Nee.
Gut, dann machen wir mal zu hier. Tschüss.
Ciao.